Ey, hast du hier schon mal ein Känguru gesehen?
Nee, ich warte noch drauf. Also ich bin mit dem Plan hierher gefahren, um Kängurus zu sehen. Aber ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, ob das so ist, wie wenn man in Schweden einen Elch sieht, weil den habe ich ja auch nicht gesehen damals.
Stimmt. Ich habe ein Totes gesehen.
Toll. Aber bist du dir sicher, dass es ein Känguru war?
Jo, weil man hat noch, so der Bauch war so ein bisschen skelettig, hat schon rausgeschaut, aber der Rest, der war noch ein bisschen dran.
Aber bist du dir sicher, dass du einen Känguru-Kadaver fehlerfrei identifizieren kannst?
Jo.
Oh Gott. Also, ich würde gerne lieber ein Lebendes sehen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich auch. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe ein Pelikan live gesehen, habe ich auch noch nie vorher gesehen.
Ja, mittlerweile weiß ich nicht, ob ich dir das alles noch glauben kann, was du alles schon gesehen hast.
Wieso alles? Nur Pelikan.
Ja, ich habe weder das eine noch das andere gesehen. Das war
Pelikan ist auf
ich.
jeden Fall nebenher geflogen beim Radfahren über so einen Fluss. Ziemlich
Ja,
geil.
du fängst aber jetzt schon wieder mit einem Thema an, wenn wir das andere noch nicht zu Ende gesprochen haben. Weil ich wollte dich nämlich fragen, ob Känguru ist das quasi, also ich bin ja Vegetarier, deswegen kenne ich mich damit nicht aus. Ist das sozusagen wild?
Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was die genaue Definition der Wildfleisch auch ist.
Ja, das hab ich mich gerade gefragt, weil sozusagen, wenn ein Känguru über die Straße läuft, ist es ja quasi wie ein Wildwechsel.
Ja,
So
auf jeden
kam ich da
Fall
drauf.
hat es, glaube ich, eher mit dem Wild ist ja so sehr rotes Fleisch, weil es damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Känguru-Wurst, die habe ich schon gesehen.
Ja, und Känguru-Wildwechsel sozusagen.
Ja,
Es gibt
also.
auch so Schilder, wo so Känguru, also Achtung, Kängurus und so, das habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe noch kein Känguru gesehen.
Und ich habe aber auch noch ein paar Sachen gesehen, halt so Möwen, und das sieht aus wie an der Nordsee.
Ja,
Die sind nicht besonders hier.
so Autos sehen auch aus wie in Deutschland.
Nee, die sehen nicht aus wie in Deutschland.
Na
Die
doch, die
sind
meisten
sehr,
schon.
sehr unterschiedlich, weil die
Ja, die
fahren ja
sind halt
so,
viel größer hier, aber
Pickups sind so
nein.
Riesenteile.
Aber ich meine, es gibt doch überall immer Sachen, die gleich sind. Oh, ich habe hier ein Pickel.
Das ist Sweet Spot, Baby.
Gute und Servus. Oder wie man hier sagt, Day Mate.
Howdy.
Heute, Phil and Francie from Australia. Wir sitzen
Du
hier.
fühlst es schon richtig doll, oder?
Ich bin aus angekommen, seitdem ich Vegemite gefressen habe. Wir sind hier, wir melden uns hier aus unserer Aufnahmekabine. Also, ich weiß nicht, ob man es hört, aber
Es
hier
gibt ein paar
sind.
Hintergrundgeräusche.
Ja, wir sitzen im Wohnwagen und haben ein bisschen die Möglichkeiten des Luftdurchzugs genutzt, weil ansonsten wird man hier drin gegrillt. Ja, aber ich habe gehört, so arbeitet man. Weil ich kenne immer nur den Begriff der Stinkebox von aus dem Fernsehen von Schmiddi und Jakob, die dann auch immer berichten, dass sie in der Stinkebox sitzen, wenn die anderen die Show machen und da quasi ihre Regie führen. Ja, und
Das hat irgendwie gar nichts damit zu
jetzt sitzen
tun.
wir in der Stinkebox.
Nein, das ist keine
Aber
Stinkebox. Also
nein.
es war, man muss dazu sagen, es war für die ersten ein, zwei Tage wirklich eine Stinkebox, weil wir da sozusagen an einem Ort gehalten haben oder gecampt haben, wo sozusagen keine Anschlüsse verfügbar waren für Wasser und so weiter. Und deswegen wir auch nicht die Möglichkeit hatten, unsere Toilette zu entleeren. Und deswegen hat es dann wirklich eine Zeit lang oder auch woanders zur Toilette gehen, als auf dieser Toilette in unserem nicht Wohnwagen, weil es ist ein Van. Also Wohnwagen ist ein bisschen
Wohnmobil heißt
und
es, glaube ich.
ja, Wohnmobil,
Campervan
genau.
heißt hier auf jeden
Campervan, wie auch
Fall.
immer. Und wir dann sozusagen da nicht sozusagen regelmäßige Entleerungsmaßnahmen vornehmen konnten. Dann hat es hier echt drin gestunken. Aber seit wir jetzt am Campingplatz sind, ist es richtig nice und
Ich hatte auch ein bisschen
es riecht gar
Angst,
nicht mehr schlimm.
dass ich meine Triathlon-Weltmeisterschaftserfahrungen, dass sie sich bei mir traumatisieren werden oder einbrennen mit Gestank, weil irgendwie wir das ja auch in Lahti so hatten mit so einem Bio-Klo oder wie man sowas
Stimmt,
nennt.
stimmt. Letztes Jahr bei der WM waren wir in Lahti in Finnland auch in so einer Blockhütte untergebracht mit noch ein paar Freunden. Also da hat sich das nochmal potenziert, weil es waren einfach insgesamt vier Scheißer, die dieses Klo leider auch wirklich frequentieren mussten, weil es kein anderes gab. Und da das auch echt widerlich war und wir das auch nicht selber entleeren konnten, sondern das wurde erst nach unserem Stay dann für uns.
Ich weiß gar nicht, wie das lief. Das war ja auch so fest und so. Also ich glaube, dass das irgendwie abgepumpt wurde irgendwann mal
Ja,
oder so.
auf jeden Fall haben wir jetzt hier gelernt, wie man so eine Kassette entleert und wie das funktioniert. Und es
Auch
war für mich auch
widerlich.
eine spannende Experience, um meine eigene Scheiße wegzubringen. Aber ja, wie gesagt, seit dem Campingplatz ist es auf jeden Fall ein neues Level und
keine Stinkebox mehr im
klassischen wir Sinn. Wir haben höchstens jetzt eben durch die Aufnahme vielleicht ein paar Hintergrund- oder Nebengeräusche von unseren Nachbarn, die sich vielleicht unterhalten oder irgendwelchen Hunden, die bellen. Also bitte nicht irritieren lassen. Wir sind nicht ganz unter uns heute.
Irgendwelche Vögel und ich weiß nicht, ob das Grillen sind oder sowas.
Was man das da sind gleich Zikaden, was wir gerade hören.
Ja, die sind auch so
also Grillen. Die könnte man, glaube ich, in der Aufnahme hören. Es gibt auch manchmal so Vögel, die machen Geräusche. Das klingt wie, also es klingt einfach so. Und die schreien in der Früh einfach alles in Grund und Boden.
Ja, das klingt ein bisschen wie du, wenn du aufgeregt bist.
Naja, also die Vögel machen hier auf jeden Fall echt spannende Geräusche. Vielleicht nochmal zur Einordnung, wir befinden uns gerade an der Westküste Australiens, in Busselton, wo hier...
Busso.
In Busso, wie die Australians sagen.
Ja, und ich bin native jetzt, deswegen
Busso. Ja, Philipp fühlt sich schon komplett australisch.
Meine Frisur wird auch angepasst noch.
Ja, wieso?
Noch mehr. Was hast du? Mullet. Mährische Mullet wird gegangen, wie die richtigen Aussies hier. Wie die,
ich weiß nicht, ob die das alle hier so haben.
Ja, sehr, sehr viele hier. Ja, du wolltest aber erzählen, wo wir sind. Ja.
Genau, sind vor, ja, jetzt mittlerweile 4 Tagen.
Also wir sind am Samstagnachmittag in Perth angekommen.
Nach einer ungefähr wirklich andauernden Odyssee. Also eigentlich wär man Samstag Mitternacht angekommen.
Ja, genau. Ich glaube, ganz kurz nach 0 Uhr sozusagen und waren dann ca. 16 Stunden später.
Hat aber dann doch irgendwie noch geklappt und wir waren dann für 2 Tage noch in Perth und haben uns dann eben mit dem Campervan aufgemacht in ein bisschen südlichere Richtung, um hier nun kommenden Sonntag, also auch wenn ihr die Aufnahme hört, sozusagen am kommenden Sonntag, das 73-Rennen Ironman Western Australia in Angriff zu nehmen. Ich hadere ja gerade noch so ein bisschen mit meiner Teilnahme, aber je länger wir hier sind, desto mehr habe ich Bock, das Rennen zu machen. Bei dir, du hast insgesamt auch schon in Deutschland eine ziemlich gute Form gehabt, deswegen bestand da irgendwie nie da so wirklich der Zweifel dran.
Ja, bis auf Schwimmen, da zweifle ich ein bisschen, aber wir werden sehen.
Aber komm, du hast ja jetzt hier auf fast schon illegalen Weg deinen Startplatz erschlichen, also dann musst du auch, liefern jetzt.
Ja, also auf jeden Fall gab es, ja gut, wenn es drin lassen wird, es gab diverse
alles auseinandergenommen.
Probleme, also diverse Probleme ist zu viel, aber der ursprüngliche Plan war, wir fliegen von Frankfurt nach Singapur und da war dann jemand ziemlich am Rushen und wollte da nicht noch länger stayen, aber dann nicht noch länger bleiben, sondern wollte dann direkt weiter.
Ja, also es war auch wirklich, also Entschuldigung, Singapur ist ein gottloser Ort, also da möchte ich nicht.
Nein, das war es jetzt nicht, aber du warst am Flughafen.
Nee, aber der Flughafen hat gereicht.
Und genau, ansonsten wäre das vielleicht ein wenig entspannter ausgefallen, aber das lag auf jeden Fall nicht an der Planung, weil wir hatten theoretisch
4 Stunden Aufenthalt.
Nee, ich glaube, ein bisschen mehr als 2. Mhm. Aber auf jeden Fall genug, um rüberzukommen. Und dann sind wir sogar, glaube ich, schon ein bisschen zu spät losgeflogen in Frankfurt.
Yeah.
Ich glaube, noch nicht so viel, aber zumindest ein bisschen zu spät. Und dann gab es wohl irgendwie Unwetter, weshalb ein Umweg geflogen werden musste, so wie ich es verstanden habe. Und wir dann knapp 2 Stunden zu spät in Singapur angekommen sind. Und
dann dort auch noch sozusagen kreiseln mussten, dass wir halt landen dürfen und so weiter. Das hat sich dann auch am Flughafen natürlich... Wenn ein Flugzeug zu spät ist, ist es ja auch oft dann so, dass man dann eben auch erstmal nicht landen kann, sondern warten muss auf einen freien Slot und so weiter.
Genau, aber das waren dann insgesamt 2 Stunden circa, als wir angekommen sind, also als wir am Boden waren, 2 Stunden zu spät. Und dann mussten wir noch Koffer holen, rüber eilen und da war dann so, dass...
Also mit rüber eilen meint Philipp, wir mussten das Terminal wechseln.
So, und dann war... Das Problem, dass man nicht mehr rein durfte, weil zu knapp vorher.
Ja, an der Gepäckaufgabe wurden dann unsere Koffer nicht mehr angenommen, was irgendwie ein bisschen schade war, weil 20 Minuten ist natürlich schon super knapp. Das ist klar, das Boarding lief auch schon. Ja, war dann irgendwie erstmal frustrierend. Dann hieß es aber ja, wir sollen quasi einfach mit Lufthansa nochmal sprechen, dadurch, dass die Verspätung ja so groß war, dass die halt den Flug umbuchen müssen. Daraufhin, ja, bin ich dann mit dem Gepäck dort stehen geblieben, war da eh schon... hochgradig frustriert. Philipp hat dann eben das sozusagen diese Aufgabe dankenswerterweise übernommen und ist zu Lufthansa gelaufen und hat sich mit denen auseinandergesetzt und dann gesagt, nee, also sorry, keine Chance. Dann bist du wieder rübergelaufen. Dann haben wir uns eben mit der Airline, die uns nach Perth bringen sollte, auseinandergesetzt, dass die uns den Flug umbuchen. Was natürlich dann auch ja sehr kompliziert war, weil du das eben nicht dort vor Ort machen konntest, sondern über die Hotline machen musstest. Es hat auch sehr viel Zeit in Anspruch
genommen. Ja, weil diese Mitarbeiter am Flughafen irgendwie nicht von der Airline sind. Ich habe es auch nicht ganz verstanden.
Ja, ich finde es aber auch, also ganz ehrlich, wenn du, also in jedem Flughafen, den ich bisher erlebt habe, wo ich irgendwie mit der Airline connecten musste, konntest du dann schon vor Ort mit den Leuten sprechen oder dann gab es da einen Infoschalter oder jemand, der einfach sich kümmert. So, und das fand ich schon irgendwie sehr schwierig, dass wir da keinen Ansprechpartner vor Ort hatten, der sich da kümmert.
Ja, ich glaube, aber die wir erwischt haben, war auch sehr unfähig irgendwie.
Ja, also das hat sie dann später noch unter Beweis gestellt, das ist auf jeden Fall.
Und dann habe ich mit dieser Hotline telefoniert und ich weiß nicht warum, aber es waren so viele Nebengeräusche, so viel Rauschen und ständig noch irgendwelche lauten Nebengeräusche, dass man eigentlich nichts verstanden hat. Es hat dann, glaube ich, insgesamt 40 Minuten gedauert oder so, bis man zu einem neuen Flug gekommen ist. Zwischendurch, ja genau, wir hatten vorher schon mal angerufen, dann wurde mir zwischendurch gesagt, noch mal woanders hin, dann bin ich noch mal woanders hin und her. Und dann mussten wir aber noch mal die Kreditkarte durchziehen sozusagen, weil
Buchung kostet gesagt, natürlich Geld.
Genau, weil es eben nicht umzubuchen ging, sondern eine Neubuchung stattfinden musste. Warum auch immer. Und dann durften wir mit nach einem riesigen Zeitaufwand, einem riesigen Geldaufwand, die neuen Tickets quasi empfangen. Oder die wurden mir dann gesendet und dann, sobald ich die hatte, und es war, glaube ich, ich weiß es nicht, 2-3 Minuten nach Auflegen des Telefonats, sofort, wir haben das ganze Telefonat direkt neben dem Schalter durchgeführt, sofort zum Schalter gegangen, wollten dann einchecken mit dem Gedanken, jetzt wird es ja gehen, war, glaube ich, noch über eine gute Stunde bis zu dem Abflug.
Ja, es war wirklich noch eine Stunde.
Dann wurde uns direkt gesagt, nee, also das ist auch zu, da dürfen wir auch nicht mehr
rein. Ja, nee, Moment, sie ist erstmal verschwunden, hat irgendwie mit einem Kollegen ewig geredet, ohne uns zu sagen, was eigentlich jetzt gerade Sache ist, was das Problem ist. Ja, dann haben die da ewig diskutiert, dann kam sie wieder und hat gesagt, ja, also nee, so geht's nicht, sie mussten uns jetzt nochmal einen anderen Flug holen, weil da kommen wir ja nicht mehr rein. Wo ich mir auch denke, okay, also wenn die Leute, also was ist das für ein Saftladen, wenn die Leute in deiner Hotline, also wenn du sagst, ruf die Hotline an und dann die Leute von der Hotline Sachen machen, die sie eigentlich ja gar nicht machen können, weil sie das offensichtlich ja gar nicht einsehen können, dass dieser Flug nicht mehr zu benutzen. Also, weißt du, so, wo ich mir einfach denke, so, wie kann es sein? Und dann zu allem Überfluss wurden wir dann eben nochmal umgebucht, mussten dann sozusagen, also hatten dann auch keinen Direktflug mehr, sondern mussten über Brisbane fliegen. Für alle unsere Zuhörer, ich vermute, die wenigsten werden aus Australien kommen, vielleicht nur so zur Einordnung. Also Brisbane ist genau auf der anderen Seite von Perth, wenn man Australien anschaut. Das heißt, wir sind sozusagen den maximal langen Umweg geflogen, den man in Australien nehmen kann. Das heißt, wir haben nochmal ordentlich viel Flugzeit drauf gedonnert bekommen. Ja, hatten dann eben sozusagen einen Flug mit Zwischenhalt, durften dafür dann auch nochmal 900 Euro hinblechen fürs Gepäck, weil unser Gepäck dann sozusagen nicht mehr nach dem Peace-Konzept gewertet wurde, sondern nach dem Weight-Konzept und wir dadurch dann 60 Kilo Übergepäck hatten mit 2 Fahrrädern, was einfach auch eine krasse Sache ist. Und so wurden uns dann einfach mal heimlich still und leise am Flughafen in Singapur 3.000 Euro oder mehr abgeknöpft. Einfach nur, dass man da hinkommt, wo man eigentlich gebucht hat, hinzukommen. Ja, dann waren wir zwischenzeitlich mal kurz in Brisbane, sind von dort dann am Nachmittag, also ungefähr, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Stunden, sowas um den Dreh, 16 Stunden nach eigentlicher Ankunft gelandet.
Ja, genau, 16 habe ich
erfahren. Und konnten dadurch dann auch unseren Camper, den wir für diesen Tag eigentlich gebucht haben, nicht mehr abholen. Das war dann auch einfach irgendwie echt eine scheiß Situation und einfach insgesamt sehr nervenaufreibend. Wir hatten dann aber zumindest das Glück, dass wir durch eine befreundete Triathletin, die eben Philipp von Eintracht kennt und die, also mit der wir schon zusammen mit ihrem Lebensgefährten nochmal im Trainingslager waren, zufälligerweise gerade in Perth ihren Bruder besucht hat und wir dann dort netterweise untergekommen sind, weil Hotels gab es zu diesem Tag in Perth auch keine mehr, was auch irgendwie noch so völlig übertrieben, also sicherlich alles irgendwie einfach nur ein scheiß Zufall, aber...
Ja, weil da ein riesen Cricket-Game war, Australien gegen Indien. So, glaube ich, eins der größten Spiele, was es da gibt.
Ja, ausgerechnet an dem Tag wirklich.
Nee, nicht an dem Tag, sondern ich habe das auch erst da gelernt. Nee, die spielen anscheinend irgendwie 5 Tage hintereinander. Oder es kann auch schon nach 3 oder 4 zu Ende sein, aber irgendwie so, ich habe es auch nicht, ich verstehe Cricket nicht, deswegen keine Ahnung. Aber so in der Art.
I'm sorry, das, I don't speak Cricket.
Ja, auf jeden Fall ist es ein riesen Ding hier. Ja, dann waren wir da. Bei sehr coolen Leuten. Also es war ein guter Stay, aber natürlich...
Mit allen Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Also Bett, Bad,
Essen,
großer Fernseher, leckeres Essen.
So den Eindruck, den ich in der kurzen Zeit, in den 2 Tagen irgendwie bekommen habe von der Stadt, finde ich eine sehr, sehr coole Stadt, die ja schon irgendwie als Großstadt werden würde, aber die halt nicht zu hektisch und nicht zu riesig ist. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll.
Einfach entspannt.
Ja, also war gut und vor allem, was ich immer ganz cool finde, ist, gut, ich meine, es wird hier dem Wetter geschuldet sein, sozusagen, dass das halt auch so ein bisschen eine Outdoor-Stadt ist, was ich immer einen coolen Vibe finde, dann irgendwie an so einer Stadt,
Ja, die Leute
dass
müssen
da
ja
viel
raus.
draußen stattfindet. Und auch, man muss hier schon sagen, Sport auch nochmal einen anderen Stellenwert hat irgendwie, als ich aus Deutschland kenne, was so Facilities angeht und so weiter.
Ja, also ich finde zum einen auch einfach die Menschen, die hier wohnen, grundsätzlich sehr, sehr entspannt, extrem freundlich, extrem zuvorkommend, wie man das nicht aus Deutschland gewohnt ist. Also ich meine nicht, dass jetzt grundsätzlich die Deutschen unfreundlich sind, aber dass man so das Gefühl hat, wenn man irgendwo hinkommt, dass die Leute auch mit dir ins Gespräch kommen wollen, wenn sie dich nicht kennen, so dass man irgendwie halt Gespräche initiiert oder einfach halt irgendwelche Bemerkungen macht, also freundliche Bemerkungen macht, jetzt nicht irgendwie unpassend oder so. Und man schon das Gefühl hat, dass man irgendwie so miteinander einen ganz anderen Umgang hat als jetzt bei uns in Deutschland. Und das irgendwie, finde ich, eine ganz andere Atmosphäre ist.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren einmal auf der Reise hier runter, haben wir uns noch einen Kaffee irgendwo gegönnt, ein bisschen Frühstück. Und dann war der Tisch gegenüber irgendwie fertig, ist aufgestanden. Es waren so zwei ältere, also Mann und Frau.
Herrschaften.
Und das eine, ich weiß nicht, ob es dann der angesprochene Sohn später, aber ich glaube, es war ihr Sohn, aber vielleicht auch nicht. Ist egal. Zwei ältere und ein bisschen jüngerer, der aber auch schätzungsweise so 50 war rum und im Dreh.
Ja, ich habe die nicht so genau beobachtet.
Und auf jeden Fall sind die an uns vorbei und die ältere Frau hat dann mit uns direkt irgendwie geredet, weil sie gesehen hat, dass der Tisch so ein bisschen weit von dir weg stand, glaube ich, oder so. Dann hat sie dir diesen Tisch so ein bisschen näher gerückt und hat dann halt so ein paar Sachen gefragt, dann direkt irgendwie anscheinend an deiner Nase oder an unserer Nasenspitze erkannt, dass wir nicht aus, dass wir keine
Aussies
und
sind.
auch keine Briten, irgendwann hat sie mal mit Briten noch kurz irgendwas gesagt, glaube ich, oder so.
Keine Ahnung, aber
Und dann waren die weg, erstmal.
wir haben weiter gefrühstückt.
Und dann auf einmal taucht dieses Gesicht wieder an unserem Tisch auf und so nach, keine Ahnung, 10 Minuten oder was das war oder so. Und dann hat sie gesagt, dass sie uns gerne zum Essen bei sich zu Hause
Zum
einladen
Lunch.
würde, weil ihr Sohn irgendwie
Lobster
Lobster
gehabt.
gefangen hat
Dann hat sie
und
uns noch Bilder vom Lobster gezeigt und so. Und das war irgendwie so herzerwärmend, weil ich meine, also ich ernähre mich ja komplett vegetarisch. Du isst zumindest Fisch und auch manchmal, ganz manchmal Fleisch.
ja.
Aber es war halt irgendwie so, mir hat so das Herz gebrochen, weil, also ich habe das dann natürlich nicht gesagt, dass ich jetzt kein Lobster essen möchte, so. Aber es ja dann irgendwie für uns beide auch klar war, dass es nicht dazu kommen wird. Man aber auf der anderen Seite irgendwie so gerührt war von dieser Gastfreundschaft und von diesem so, hey, irgendwie, wir haben vorhin kurz geredet, ihr seid sympathisch, wollt ihr vorbeikommen? So, wir haben Lobster und brauchen noch irgendwie zwei gute Mitesser, so nach dem Motto. Also, wo ich mir jetzt so denke, wie cool, also wer würde sowas in Deutschland machen, jemals?
Ja, genau.
Und einfach dann so nummer.
Dann haben wir ihr sogar abgesagt und dann hat sie aber gesagt, oh ja, und wenn ihr aber nochmal irgendwie vorbeikommt, dann macht's halt da so ungefähr und hat uns dann
Ja,
nochmal
so süß
ihre Adresse
einfach.
und Nummern zu geben und gesagt, sie würde sich sehr freuen.
Ja.
Wir müssen uns noch auf irgendeine Art und Weise nochmal melden.
Melden, ja.
Aber das war so ein Thema. Ich kenne doch irgendwie ein paar Leute, die auch eine längere Zeit in Australien waren, jetzt so Auslandsjahr oder Reisen oder wie auch immer, und die dann so irgendwie sehr, sehr selbstverständlich auch mit ihren, ja, wie soll man das nennen, mit ihren Wohnungen teilen sozusagen. Also Leute einfach einladen, auch die sie jetzt noch nicht so lange kennen oder sagen, du kannst dann auch übernachten und so. Und das fand ich immer sehr komisch, weil ich so, das, also es ist halt in Deutschland gar nicht so die Mentalität. Und ich glaube, dass es hier aber sehr, sehr viel und oft so abläuft. Und wahrscheinlich, wenn man das dann hier ein paar Mal mitgemacht hat, auch selber wahrscheinlich, ja, angewiesen mehr oder weniger darauf ist oder das selber in Anspruch nehmen konnte, dass man das dann vielleicht ein bisschen beibehält. Vielleicht kommt es daher.
Ich würde mir das, also ich wäre gerne so, also wo ich mir so denke, ich würde voll gerne diese Mentalität oder diese Einstellung zum Miteinander irgendwie übernehmen oder ja, keine Ahnung, später, wenn man groß ist, klingt jetzt so falsch, weil ich meine, irgendwie ist man ja schon groß, aber dass wenn man selber mal irgendwie so die Möglichkeiten hat, wäre ich gerne genau diese Person, wo jeder sagt, ja, da kann man immer hingehen und da stehen alle Türen offen und so, weißt du, da ist irgendwie so Leben im Haus. Weißt du, was ich meine?
Ja, und also mir geht's eigentlich schon so, aber eher mit Leuten, die man zumindest mal irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein bisschen kennt oder zumindest so ein paar, vielleicht ein paar Mal, zwei, drei Mal gesehen hat oder so, aber das ist ja hier teilweise, also so, das war ja wirklich
Aus dem Nichts,
eine
ja.
Kommunikation von einer Minute vorher oder so, oder vielleicht zwei.
Ja, und voll, also so für uns ja eher was Oberflächliches, wo man jetzt aber sagt, dass es eigentlich dort schon so ist, dass halt einfach das Interesse auch dadurch gezeigt wird. Also ich finde es auch cool, wir waren ja gerade vorhin beim Schwimmen, da hängen ja so Plakate von den Vereinen und so, und da ging es auch irgendwie um so einen Mastersverein, also quasi Erwachsene, und dann stand da irgendwie Sports, Family, Friendship oder irgendwie so, weißt du, wo ich mir so denke, kein Sportverein in Deutschland würde damit werben, so nach dem Motto, ja, hier sind alle Family und Freunde. So.
Das macht die Eintracht.
Ja.
Aber,
also nein, ich will jetzt auch gar nicht die Eintracht irgendwie schlecht machen. Ich meine nur, dass es einfach eine ganz andere Kultur ist, dass halt sozusagen dieses Wort so Freundschaft auch hier irgendwie nochmal eine ganz andere, also dass man hier einfach auch mit den Leuten gerne befreundet ist und der Deutsche an sich, glaube ich, eher so seine 4, 5 Freunde hat und ansonsten eher so ein bisschen zurückgezogen.
Also hier ist man auf jeden Fall irgendwie offener und freundlicher, ja. Das auf jeden Fall. Also was mir auch irgendwie aufgefallen ist, was so ganz, also was voll Einfaches eigentlich ist, so, dass man, wenn, also man kommt, oder ich komme irgendwo rein und dann sagt man Hallo, so. In Deutschland kriegt man ein Hallo zurück, wenn man Glück hat, manchmal auch nicht, aber hier ist das nicht ein Hallo, sondern man wird erstmal gefragt, so, how are you? Das ist so, damit fängt es an. Die fragen einen einfach zur Begrüßung, wie es einem geht und sagen nicht nur Hallo, sozusagen. Was eigentlich was voll Kleines ist, aber...
Ja, aber das machen die Franzosen auch. Die sagen auch erstmal, ça va. Also
ja, genau, aber so, das ist in Deutschland gar nicht der Fall. Da ist, wie geht's dir, eher so eine Frage, die man jetzt vielleicht schon Leuten stellt, die man schon ein bisschen kennt und nicht irgendwelche Wildfremden, die gerade reinkommen, so.
Ja.
So, das ist vielleicht auch einfach so ein Thema, wenn man damit halt schon startet, ist es auch schon irgendwie ein bisschen offener, ein bisschen persönlicher sozusagen.
Ja, der Deutsche wäre damit schon wieder voll überfordert und würde sagen, das ist ja völlig sinnlos. So.
Ich war damit ein paar Mal überfordert. Also die haben gefragt, wie geht's dir? Und ich war so in meinem typischen Smalltalk, so, weißt du, man kennt die ja, wenn man reingeht und dann sagt man direkt, das will ich haben. Und dann wird erstmal gefragt und dann war ich erstmal ein bisschen, dann bin ich so kurz gestolpert, sozusagen über mein eigenes Wort, weil ich dann so,
ja,
mir geht's ganz gut, so wie es bei dir so halt. Und dann.
Ich weiß gar nicht, also. Da muss mich nochmal jemand aufklären, wie man da, also was so die Standardreaktion ist, dass man nicht auffällt als jemand, der davon überrumpelt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil ich würde am liebsten, also mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie so da jetzt irgendwie so ein Programm lernen will, sondern eher, wie reagiere ich angemessen darauf? Also ist es dann eher zu viel, wenn ich eine Rückfrage stelle oder will die Person einfach nur irgendwie hören, fine, thank you, oder will sie einfach nur thank you hören oder will sie... soll man das übergehen? Keine Ahnung. Also das ist ja, also wie gesagt, im Französischen das ça va, das da sagst du ja auch einfach nur, ça va, so, und, aber, ja.
Ja, also, ich glaube
schon, noch lernen.
Dass es zumindest so, wie es jetzt für mich angehört hat, also wenn ich dann gefragt habe, dann wurde es auch immer zumindest darauf geantwortet, ganz kurz, und dann war das vorbei. Also, wenn ich dann gesagt habe, ja, mir geht's gut und dir, dann haben sie immer gesagt, ja, auch, danke, und fertig, und dann war das so, dann war es damals durch.
Also, ich, also, ich glaube schon,
dass die Antworten auf jeden Fall, wenn man fragt, wie es denen geht, und das ist dann wahrscheinlich nicht zu komisch, also, dass es wahrscheinlich dann die richtige Reaktion sein wird, oder eine angemessene. Aber insgesamt ist es auch irgendwie... Ja, keine Ahnung, also klar, es ist halt was Neues so, das spielt auch mal mit rein, aber so, ich fühle mich sehr wohl hier, weil klar, okay, ist viel Licht, viel Sonne, das ist immer gut, aber auch so zum Sport machen irgendwie, also wie gesagt, wir waren da auch in einer größeren Stadt und so und das ging trotzdem sehr gut und es war jetzt nicht irgendwie gefährlich oder nicht möglich oder was und jetzt auch hier so mit dem Rad rausfahren, auch auf großen Straßen, auf denen auch 100 gefahren werden darf, so, ich glaube 110 ist hier das Maximum, wenn mich nicht alles täuscht. So, von daher fahren die hier nicht viel schneller. Aber zumindest so in Deutschland auf einer Straße, wo Leute 100 fahren, da fühle ich mich deutlich unwohler als hier. So mit dem Rad, wenn ich unterwegs bin.
Ja, kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt gestern auch auf dem Rad gewesen. Und ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwie ultra eng an dir vorbeifahren oder so. Also ich meine, es hat insgesamt einfach nicht so viel Verkehr hier.
Ja, das stimmt, das auch weniger. Nee, das ist gut. Und irgendwie gefällt es mir hier gut. Und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das sind so diese... weiß nicht, diese Häuser und so und wie die gebaut sind und so, das, also mich hat es immer irgendwie und, dass ich jemals jetzt komplett da war, aber man kennt es ja dann aus Filmen und so, an dieses Amerikanische so ein bisschen erinnert, so vom Stil her, vom Bau, von der Bauart und wie die Häuser angeordnet sind.
Ja.
Das gefällt mir irgendwie ganz gut.
Also ich war ja noch nie in meinem Leben in Amerika, du ja auch nicht.
Ja.
Deswegen können wir jetzt einfach nur eben darüber sprechen, was wir so in Filmen gesehen haben oder was man halt irgendwie so klischeemäßig sich überlegt. Ja, also ja, vieles.
Das hat man auch mitbekommen von Leuten, die da wohnen, also Instagram.
Ja, nein, also ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie hinterm Mond leben, aber das ist ja grundsätzlich, finde ich, du eine Gegend vor allem dann kennenlernst, wenn du da gewesen bist und viele Sachen, gerade wenn man eben so von diesen Klischee-Sachen, die du halt siehst in den Medien, dich leiten lässt, so, dann denkst du ja auch, dass Paris der Eiffelturm, Baguette und so, keine Ahnung, da siehst du ja auch nicht diese Vorstädte und keine Ahnung was, Saint-Denis und wie das alles heißt.
Ich weiß, was du meinst.
Ich will damit sagen, ich glaube, die Assoziation ist richtig, die du hast, ohne dass wir eben das Authentische schon mal irgendwie erlebt hätten, aber dass du, glaube ich, vielleicht einem Australier damit, also dass die das vielleicht nicht so gern hören wollten, würden.
Ach so. Ja, nee, ja, das kann, also genau, kann sein, dass es nicht so stimmt. Ich wollte es jetzt eher nur beschreibend klar machen, dass man, glaube ich, so ungefähr weiß, wie ich meine, wie es aussieht.
So wie dieser eine Typ, am Flughafen, als wir mit dem ins Gespräch kamen, also man kommt ja eigentlich mit jedem ins Gespräch, und wir dann uns über Europa und Deutschland unterhalten haben, und hat er halt so gemeint, ja, die Schweiz ist halt wie Deutschland nur schöner. Und ich glaube, wenn du zu einem Schweizer sagst, ey, die Schweiz ist wie Deutschland nur schöner, dann würde der wahrscheinlich auch zergehen, weil der sich so denken würde, Alter, das ist doch nicht das Gleiche. So.
Ja, so, keine Ahnung, das ist irgendwie, gefällt mir. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache, glaube ich, wie das hier, also wie man Häuser gut findet oder nicht oder so, sowas. Da merke ich dann schon wieder, dass mir das schon auch gefällt, so Strand mit so langgezogenen, ja, weiß ich, ob man das Promenade nennen kann, wenn es einfach nur ein Weg ist, der lang geht und da dann die Häuser anschließend, das finde ich schon gut. Und da muss ich sagen, das finde ich jetzt irgendwie ganz komisch, erinnert es mich oft auch an die Nordsee, obwohl das natürlich irgendwie auch andere klimatische Bedingungen sind und so, aber auch der Strand sieht teilweise ähnlich aus und die ganzen Möwen auch.
Von daher. Ja, aber ich glaube, hier gibt es auch schon, also ich glaube, wir sind jetzt hier nicht so an diesen classy Australian Beaches, die ja auch dann so aufgesucht werden und sowas. Ich glaube, das ist hier eher noch so ein bisschen normaler Strand, ist eher so.
Kann sein, ja. Aber einen deutlichen Unterschied gibt es auf jeden Fall, das ist das Wasser oder die Wasserfarbe. Und das gefällt mir dann hier wieder so deutlich besser als
an der Nordsee. Ich bin ja gar nicht so der Strandmensch. Also ich finde Strand total schön und so, also keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so was, wo es mich jetzt dauerhaft hinzieht. Aber ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht auch schon eine Überleitung ist. Aber also es ist für mich gerade irgendwie so der Tapetenwechsel, den ich vielleicht auch gebraucht habe.
Ja.
Also zum einen natürlich wegen Winter und Dunkelheit, klar, weil ich einfach halt da noch viel extremer bin als du, dass ich einfach wirklich, sobald es einige Tage hintereinander nicht so richtig hell wird, halt einfach stimmungstief habe ohne Ende. Und da schon das auch, also jetzt nicht nur mich belastet, sondern irgendwie auch dich, weil ich dann auch einfach nicht so wirklich ich selber sein kann oder einfach irgendwie ein schlechterer Mensch bin. Und auf der anderen Seite, das halt auch irgendwie für mich gerade so ein bisschen eine Ausflucht ist aus irgendwie was, wo ich gerade nicht sein will, so blöd es jetzt irgendwie klingt.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge so angeteasert haben, dass wir diese Folge ein bisschen konkreter irgendwie darauf eingewähren oder irgendwie nochmal so die ganze Story vielleicht auch so von vorne an erzählen, was es so mit dem Allgäu irgendwie gerade auf sich hat mit uns und so.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber wir sind ja noch hier. Was ich nämlich hier noch nicht erlebt habe, ich habe noch keine riesigen Spinnen gesehen, ich habe noch keine Schlangen gesehen und sowas. Also man sagt ja immer, hier sind so die giftigsten Tiere der Welt und alles ist riesig und so. Da habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Hier in der
Stadt.
Muss ich aber auch nicht sehen, um ehrlich zu sein. Und eine andere Sache, die ich absolut okay finde, was ich mir vorher schwerer vorgestellt habe, ist das Falschrumfahren sozusagen.
Also auf der linken Seite.
Linksfahren.
Das ist voll
eigentlich okay. Voll okay und nicht anders und nicht großartig anders. Wo findest du den Linksverkehr am schwierigsten oder am komischsten im Sinne von Bedarf der meisten
Umstellung
und dran denken sozusagen im Kopf?
Ja, also man muss dazu sagen, wir haben das Glück, einen Automatik-Van zu fahren. Ich glaube, wenn es jetzt eine Schaltung gäbe, wäre das nochmal irgendwie nerviger. So ja, insgesamt.
Mit links schalten finde ich schon komisch.
Also mit der linken Hand, weil also die Pedale sind wohl die gleichen, wurde uns gesagt.
Also in der gleichen Anordnung.
Ja, genau. Also die Füße müssen wir nicht umstellen, aber halt die Hand, dass man halt mit links den Hebel betätigt. Aber wie du schon sagst, auf der Straße finde ich es irgendwie mit dem Auto, mit dem Fahrrad sehr gut. Und wenn man sozusagen einmal links losgefahren ist, dann finde ich, also mir passiert es dann nicht, dass ich dann sozusagen irgendwann aus Versehen bei irgendeiner Kreuzung auf die falsche Seite fahre. Aber ich habe tatsächlich beim Laufen das Problem gehabt, dass wenn ich die Straße überquere, dass ich intuitiv in die falschen Richtungen gucke, sozusagen, man läuft ja erst über die eine Spur und dann über die Gegenspur, dass ich immer in die falsche Richtung gucke, ob da ein Auto kommt und dann wirklich schon, als ich drüben angekommen habe, teilweise wirklich Situationen hatte, wo ich mir dachte, oh scheiße, wenn ich jetzt da nicht, also wenn ich da jetzt nicht Glück gehabt hätte, dass kein Auto gekommen wäre, dann wäre ich einfach vors Auto gelaufen, weil ich es nicht gecheckt hätte, dass ich ja in die andere Seite gucken muss. Mhm. So,
das ist mir auch, also kenne ich, oder hatte ich auch in Einzelsituationen, wobei ich eigentlich meistens eh immer dann einfach in beide Richtungen schaue, so, also Deutschland glaube ich auch fast immer, aber hatte ich auch schon mal in Einzelsituationen. Bei mir ist im Schwimmbad irgendwie so ganz komisch, halt linksrum zu schwimmen, und dann auch
die Wände
halt falsch rum.
Die Wände ist komisch.
Geht auch nicht gut so. Also nicht so richtig gut.
Ich bin ja jetzt eher ein Mensch, der so in der Mitte wendet und sich dann nicht so sozusagen so abstößt, dass er dann auf die andere Seite kommt, sondern ich schwimme meistens sozusagen in die Mitte und wende in der Mitte, stoße mich in der Mitte ab und dann ziehe ich halt so rüber. Aber wenn du wirklich die Situation hast, dass da auch jemand ist, also dass du auf der Seite wenden musst und dich dann so schräg rüber abstoßen musst, das ist ganz komisch.
Ja,
also das hat man irgendwie nicht so drin.
Das ist auf jeden Fall komisch. Und ich habe das nicht nur hier. Das ist mir auch schon in Deutschland aufgefallen. Ich verstehe es nicht. Das ist ganz komisch. Ich in letzter Zeit so beim Schwimmen manchmal so tief im Programm drin bin irgendwie. Oder in Gedanken verloren. Keine Ahnung, was ich denke oder was verarbeite oder sowas weiß ich. auf jeden Fall vergesse ich manchmal einfach, wo ich jetzt bin. Also ich verliere dann voll die Orientierung, weil ich nicht mehr weiß, habe ich mich jetzt von der Wand abgestoßen oder von der Wand? Und dann muss ich so aus dem Becken rausgucken und dann sehe ich wieder, okay, ich schwimme gerade so hin. Also ich war gerade an der Wand sozusagen. Also,
das hatte ich ja noch nie.
Ja, ich weiß auch nicht,
das
ist ganz
komisch. Das ist ja krass. Da musst du, also ist ja voll cool eigentlich, dass du so abschalten kannst. Weil ich meine, also das finde ich, dafür ist Schwimmen auch echt gut, dass man halt irgendwie so den Kopf unter Wasser hat und irgendwie so abtauchen kann in so eine eigene Welt. Also ich habe das schon auch. Aber mir geht es dann eher so, dass ich mich halt dann einfach verzähle und dass ich gar keinen Plan mehr habe, wo ich gerade, also ich jetzt gerade schon 500 Meter, 600 Meter, 400, keine Ahnung, könnte alles sein. Und ich habe so eher so das Gefühl für die Zeit verloren.
Ja.
Das passiert mir, wenn ich zum Beispiel auch längere Sachen schwimme. Ich schwimme mich auch gerne mal ein bisschen länger ein und dann artet es halt voll aus und ich habe dann gar keine Ahnung mehr, bin ich jetzt eigentlich schon 1500 Meter geschwommen oder bin ich irgendwo bei 800. Aber so, dass ich jetzt, also wo ich mich im Raum befinde, das habe ich nie.
Ja, das hatte ich ja jetzt. Das war ganz, ganz komisch. So viel aber dazu und genau, du hast ja schon gesagt, dann ist das Race am Wochenende. Und eigentlich ist es ja nur so ein Vortrip gewesen, oder ist es ja hier so eine Art Vortrip sozusagen, weil wir gesagt haben, das kann man dann ganz gut verbinden, weil wir dann zu der 73-Weltmeisterschaft dann weiterfliegen, die ja in Neuseeland ist. Das heißt, das nächste Mal hören wir uns auch aus Neuseeland.
Wenn alles gut läuft.
Genau, aber dazu dann mehr, weil genau, wir da einfach mehr berichten können, wenn wir da sind.
Und über die Wettkampfvorbereitung kann man bei uns tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil bei mir war die quasi nicht existent und bei dir war sie eigentlich stabil für den Zeitraum der Saison, würde ich sagen.
Kurz, fand ich, also sehr kurz irgendwie.
Ja, aber die Programme, die du gemacht hast, waren schon ziemlich gut. Ja, also gerade so beim Laufen und so. Das, also war, da kann ich nur neidisch drauf blicken und denke mir so, das hätte ich auch gerne geschafft.
Also war, ja, mir, ich fühle mich ganz gut. Komischerweise fühle ich mich, also macht mir Laufen sehr viel Spaß momentan. Ich fühle mich da sehr gut.
Das ist doch gut.
Im Schwimmen fühle ich mich nicht so gut. Das irritiert mich so ein bisschen, weil ich mich da sonst immer gut fühle. So, ich
fühle mich überall scheiße.
Immer confident war, da bin ich aktuell überhaupt nicht. Aber wir werden sehen, was am Wochenende rauskommt. Und dann machen wir einfach weiter. Aber ja, also macht auf jeden Fall Spaß aktuell. Und dann müssen wir mal schauen, was es langt, wo man steht quasi. Also einfach einen Norden jetzt nochmal.
Wie war für dich noch eine letzte abschließende Frage? Wie war für dich so die Jetlag-Erfahrung? Mit, schon wieder.
Okay, warum stellst du
meinen Fuß? Ja, ich habe da meinen Fuß nicht gehabt. Das ist einfach, ich habe es gestützt und dann habe ich den Fuß wegbewegt.
Und, also ich weiß nicht, es ist so, also ich glaube, es hängt auch davon ab, wie man fliegt. So, wir sind über Nacht geflogen, dann war das quasi so, dass wir, da wir den Zwischenstopp hatten, immer so nicht die komplette Zeitverschiebung auf einmal hatten, sondern halt so in Schritten.
Dann waren wir aber auch kurzzeitig ja mal in einer
weiter und sind wieder
noch zurück. Mal weiteren Zeitzonen und sind dann von Brisbane wieder zurück nach Perth. Also
sind, glaube ich, 2 Stunden dann sozusagen wieder zurückgeflogen, in der Zeit so mehr oder weniger. Vielleicht ist es dadurch auch, aber dadurch, dass wir auf jeden Fall immer über Nacht eigentlich geflogen sind und dann war es halt eben so, dass der eine Tag zwischendrin war einfach sau kurz und dann war aber wieder Nacht so und wenn es im Flugzeug halt dunkel ist und man so sein Essen gegessen hat und irgendwie einen Film noch anschaut, dann kann ich dann auch schlafen, so gut es im Flugzeug halt irgendwie geht, weil der zweite Flug war schon sau eng wieder und es hat auch nicht gut getan so. Und ich glaube, ich merke es so, also ich merke es nicht hier, dass ich so irgendwie das Gefühl habe, boah, ich bin jetzt irgendwie, wenn es hier Abend ist, super hell wach und morgen super, super müde, anders als in Deutschland, das fühlt sich nicht so an. Ich habe aber das Gefühl, ich merke es in den Einheiten, zum Beispiel, wir sind dann schon am Vormittag eigentlich eher hier am Schwimmen und da fühle ich mich nicht ganz so fit und irgendwie habe ich da so ein bisschen, aber vielleicht hängt es auch gerade an meiner Schwimmform, ich kann es nicht genau sagen. Und nachmittags fühle ich mich halt so in den Einheiten ein bisschen besser. Vielleicht ist das der Unterschied, aber keine Ahnung.
Also ich habe auf jeden Fall so mit dem Tag-Nacht-Rhythmus gar kein Problem. Das hat irgendwie, da habe ich mich so schnell angepasst, aber das hat, also hätte mich jetzt auch gewundert, weil ich da einfach insgesamt sehr flexibel bin, was meine Schlafzeit angeht, wenn es drauf ankommt.
Ja.
Aber dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund, und also mir wurde gesagt, dass es am Jetlag liegen kann, echt in den letzten Tagen so oft nach dem Essen oder auch einfach tagsüber schlecht, also so, mir ist so ein bisschen schwindelig, mir ist sehr übel.
Okay.
Dann.
Und das ist ein Jetlag in der Erkrankung auch, das?
Oder anscheinend können? Gibt es Leute oder, also kann das vom Jetlag kommen.
Okay.
Also ich habe, also kann viele andere Gründe, die das sein könnte, ausschließen. Also ich bin jetzt nicht schwanger oder so. Aber ja, das, also damit hatte ich eher zu kämpfen, als jetzt mit einem Schlafproblem oder Wachproblem oder was auch immer. Das ist eigentlich, bin da sehr flexibel.
Ja. Und eine Sache ist hier aber auch noch anders. Und zwar ist der Deutsche, glaube ich, eher so ein, fand ich immer, eher so ein armer Mensch auch. Und der Australier ist halt irgendwie sehr, sehr ein früher Mensch.
So geil.
Und abends dann nicht so
die unterwegs. Birds.
Hier geht auch schon früh die Sonne auf, ich glaube um 5 oder so.
Ja, ist so schön, ich liebe das. Ich wünschte, wir könnten das auch mitbekommen hier im Camp, aber du regelst immer alles ab.
Morgen kommt es gut mit. Nur nicht da, dass einem die Sonne direkt ins Gesicht scheint morgens beim Schlafen. Ich liebe das,
finde ich schon gut.
So ist es hier. Aber genau, wir gucken mal, wie es dann in Neuseeland ist. Noch weiter quasi Unterschied in der Zeit. Also hier haben wir jetzt 7 Stunden, glaube ich, aktuell. Und in Neuseeland werden es dann 12 sein. Unterschied zu Deutschland. Also einmal genau umgedreht sozusagen. Ja, glaube ich, ein bisschen einfach anders klimatisch und so. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da ist. Und da werden wir das nächste Mal von da berichten. Und dann geht's für uns im Januar, Anfang Januar, geht's wieder zurück nach Deutschland.
Ja, also eine ganze
wir sind aus dem Schnee abgereist, wo wir auch im Schnee wieder ankommen. Ja, wenn wir zurückkommen, ist quasi so ein bisschen ungewiss, im Sinne von diesmal gar nicht oder keine geregelten Bahnen sozusagen.
Ja, wie, das stimmt.
Wie sie jetzt vorher waren, weil der, also ich glaube, wir haben es schon erzählt so, dass wir auch hauptsächlich ins All gegangen sind, wegen die Arrow, also wegen dem Windkanalprojekt da unten, was da war, was dann eben meine Arbeitsstätte dargestellt hat. Und das ist nicht mehr so, wie es war. Also dieses ganze Projekt ist gestorben, hätte ich gesagt, aber das Projekt ist quasi durch. Das Gebäude gibt's noch aktuell zumindest, aber genau, wir ziehen es gleich mal der Reihe nach auf, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer.
Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir irgendwie so wirklich von Anfang anfangen. Und das ist eigentlich irgendwie auch ganz witzig. Also witzig ist gar nichts daran, aber die Geschichte fängt eigentlich auch mit diesem Podcast so ein bisschen an. Also seit wir diesen Podcast machen, hat sich das auch alles irgendwie so entwickelt. Und irgendwie so im Nachhinein haben wir halt so diese ganze Story auch irgendwie aus Respekt oder aus irgendwie, sag ich mal, Ungewissheit in diesem Podcast komplett ausgespart. Ich meine, es ist ja auch jetzt irgendwie nicht Kernthema von unserem sportlichen Tun, aber es ist natürlich schon noch was uns selber, sowohl jetzt persönlich als natürlich dich auch beruflich, aber irgendwie auch unsere Beziehung und auch unser Sporttreiben extrem beeinflusst hat und auch belastet hat. Und man halt, also zumindest ich nicht so wirklich wusste, wie ich damit jetzt umgehen soll, also wie ich darüber sprechen soll oder nicht, weil, wie gesagt, es mich schon sehr beschäftigt hat, auch weil es dich natürlich sehr beschäftigt hat. Aber ich jetzt auch grundsätzlich jemand bin, der sich da irgendwie sehr viele Gedanken macht. Ja, aber es irgendwie was war, was wirklich jetzt auch so die letzten Monate so auf uns gelegen hat und jetzt vielleicht auch einfach der Zeitpunkt ist, wo man mal so ein bisschen die eigene Sicht der Dinge versucht zu erzählen. Vielleicht hilft es auch jemand, der gerade in einer ähnlichen Situation sich befindet.
Ja, also es war auf jeden Fall irgendwie so eine Ungewissheit da, die schon irgendwie einem ja so belastendes Konstrukt auch irgendwie darstellt. So, die ist jetzt weg, so jetzt ist Gewissheit. So,
ja, aber nicht die Gewissheit unbedingt ist halt dafür trotzdem scheiße.
Genau, dann also so dann wird man, glaube ich, lieber noch ein bisschen mehr mit Ungewissheit leben sozusagen.
Ja, aber man hat
angefangen hat das Ganze ja sozusagen damit, dass wir uns schon sowieso irgendwie vorstellen konnten, in Frankfurt nicht langfristig zu sein, sondern eher ja, in den Süden Deutschlands, Mährischen Berge, zu gehen. Aber das war dann eher was angedacht war, so, aber nicht unbedingt am Horizont schon war, sondern ein bisschen weiter weg sozusagen.
Und also ich bin ja quasi erst ein Jahr davor zu dir nach Frankfurt gezogen. Also ich war da ja noch gar nicht lange. Und also ich habe jetzt so im Nachhinein auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil ich halt manchmal das Gefühl hatte, dass du auch wegen mir irgendwie so den Wunsch hattest oder diese Stelle angenommen hast dann sozusagen im Allgäu. Weil.
Also war sicherlich auch ein Part davon, aber jetzt nicht. Also sind da immer viele verschiedene Sachen, aber also.
Am Ende für mich hat sich in dem Moment halt so angefühlt.
Also, ja, nee, also klar, ist jetzt ja nicht das Einzige gewesen, sondern es muss ja alles irgendwie stimmen. Und wie gesagt, das war eine Überlegung, die gab es, aber halt für fernere Zukunft sozusagen.
Ja.
Und dann hat sich es aber so ergeben, dass es eben dann gepasst hätte und es eigentlich alles ganz gut geklungen hat und dieses Projekt
ins Leben gerufen wurde.
Genau, und das gut geklungen hat und das nach einem ja stimmigen Gesamtkonzept irgendwie auch. Finde ich bis heute übrigens noch, also
ja, absolut.
So das Konzept dahinter finde ich immer noch gut oder bin überzeugt davon.
Du warst ja dann auch, hast ja auch dann die entsprechenden Verantwortlichen der Reihe nach kennengelernt, also du warst ja dann auch mal in Köln, hattest Gespräche mit
Videocalls,
den verantwortlichen Personen und so, wo man sich irgendwie kennengelernt hat, was ja auch, ich war ja nicht dabei, aber wo ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass das gute Menschen sind, was auch jetzt sicherlich kein falscher Eindruck war, so.
Nee,
aber wo man einfach auch dann irgendwie Vertrauen gewonnen hat und sich auch irgendwie drauf gefreut hat, ich auch irgendwie persönlich dich darin bestärkt habe und gesagt habe, hey, das klingt echt nach einem coolen Projekt.
Ja, und auch so der Arbeitsinhalt natürlich einer war, der ein bisschen anders oder mehr sozusagen, also das, was ich vorher gemacht hatte, ergänzt in irgendeiner Richtung, also einfach nochmal mehr dazu war. Und was super spannende Arbeit darstellt, also eben so Bikefitting, aber speziell das Aerofitting, also Windkanalmessungen oder generell Aerotests und so weiter, schon ja einfach sehr interessant, sehr spannend sind und man da ja super viel basteln und bauen kann, was irgendwie eine, ja, einfach eine Arbeit ist, die Spaß macht, die cool ist irgendwie so.
Ja.
Genau, das ging dann damit los, dass es eben da unten ein Windkanal gebaut wird, in Allgäu, in Bad Wörishofen und das hat sich dann schon ein bisschen länger hingezogen als ursprünglich mal gedacht. Also es war, glaube ich, schon mal irgendwie Sommer angedacht, wo wir schon eh gesagt haben, okay, das schaffen wir auf gar keinen Fall, weil es eh sehr kurzfristig war. Also für uns war es eigentlich ganz gut, dass es später war und wäre es besser gewesen, wenn es noch ein bisschen später gewesen wäre, sozusagen, weil das dann echt sehr knapp nach der Saison war und eben rückblickend auch eigentlich unnötig war, weil es uns gesagt wurde, ja, zum November geht's los, da müsst ihr unten sein. Wir das dann auch gemacht haben, weil es vom Zeitpunkt her erstmal gut gepasst hat in die Saisonpause, obwohl es auch sehr hektisch war, das Ganze dann zu planen und zu vollziehen.
Also wir haben auf gut Deutsch deinen Arbeitsvertrag sehr, sehr spät erst bekommen und konnten, also ich habe auch dann gesagt, so lange kündige ich keine Wohnung in Frankfurt, solange da kein Arbeitsvertrag ist.
Ja.
Dann war der Arbeitsvertrag da, es war dann aber auch halt wirklich schon relativ spät. Du bist auch nicht die Person, muss man sagen, die jetzt da irgendwie Druck macht oder dann anruft, hey, ich brauche das jetzt, sonst kündige ich meine Wohnung nicht, was ja auch irgendwie, also finde ich, ein höflicher Zug ist.
Ja.
So. Aber man hat dann vielleicht auch einfach, war vielleicht in der Situation dann einfach zu nett, dass man sagt, ja, vielleicht hätte man da irgendwie auch einfach ein bisschen mehr so auf die Dringlichkeit der Lage hinweisen müssen. Das haben wir nicht gemacht. Kann man sich jetzt im Nachhinein auch vorwerfen, aber im Endeffekt haben wir 2 Monate lang 2 Wohnungen bezahlt, ohne dass das irgendwie nötig gewesen wäre, weil wir beide nur an einem Ort waren, also jetzt nicht irgendwie gependelt sind, sondern beide schon im Allgäu waren, aber die Wohnung in Frankfurt einfach nicht vorher kündigen konnten aufgrund des Arbeitsvertrags.
Genau, also es war dann so, dass wir dann eben darunter sind, wie du gerade gesagt hast, beide Wohnungen noch zahlen mussten und das halt ja ganz klar irgendwie benachteiligt waren sozusagen in der Situation.
Da du ja deine alte Arbeit schon gekündigt hattest für den Job.
Genau. Und das war ein bisschen, also da hing man schon so ein bisschen in der Luft, das war schon ein bisschen nicht so gut. Und dann war es aber so, dass wir dann eben unten waren und das dann noch gar nicht wirklich losging, sondern so richtig gestartet hat es dann eben auch erst im Januar. Und es wäre dann vollkommen aufgegangen mit eben den Wohnungen, dass sie sich nicht überschnitten hätten. Das war dann schon mal so ein bisschen ein Beigeschmack, so ein Geschmäckle, sagt man ja immer in Bayern, glaube ich. Also so ein bisschen... was irgendwie nicht so schön war und mit dem man auch so ein bisschen alleine gelassen wurde eigentlich. Und dann war es so, dass es dann ja eben da losging vorher, das Ganze schon so ein bisschen gestockt hat, was im Nachhinein irgendwie dann, also was da noch irgendwie auch gar nicht komisch war, sondern ja, so, ich meine, man kennt es auch, im Bau verzögert sich, glaube ich, alles so ungefähr.
Ja.
Aber im Nachhinein ergibt das irgendwie alles Sinn, so wie so ein großes Puzzle, was sich zusammenfügt, weil, ja, um das mal so ganz grob anzureißen, war da unten eine Firma, die eben dafür neu gegründet wurde, die sich aber im Prinzip nicht aus den Firmen ursprünglich zusammensetzt, aber eben Leute, die schon Firmen haben, die Expertise haben. Zum einen Joachim Wenzkus, der eben mit IM dann da war. Ein Unternehmen eben, die Windkanal bauen, also Windkanäle schon gebaut haben, aber
das
ja noch nicht das Ganze in der Fahrradbranche rein dafür gibt, sondern das ja eben dann auch was Innovatives war, das neue Konzept, was unten eben entstehen sollte. War es halt eben der Automobilindustrie, also zum Beispiel für BMW und so schon mit Kanäle gebaut und so weiter.
Ja, und dann aber das auch von BMW selber finanziert wurde und nicht von der AIM, so wie ich es verstanden habe.
Genau, es war dann einfach ein Auftrag. So. Aber er kannte sich mit diesem ganzen Bau von Windkanälen und so weiter aus, weil die Expertise dahinter. Die andere Seite war, also Highsize-Seite mit Björn und Hosea dann eben, die aus der sowohl, also klar, auch Trainingsplanung, Leistungsdiagnostik, aber auch Bike-Fitting-Branche kommen und oder Schiene. Und das dann eben da vereint werden sollte, also Bikefitting mit dieser Windkanaltechnik, dass man eben nicht mehr, wie es vorher der Fall war, auf eine Radrennbahn irgendwie muss und damit so ein Device, was jetzt nicht schlecht funktioniert, aber jetzt auch nicht super präzise ist und dann sehr, sehr schwer ist, die Läufe auch valide zu wiederholen, weil da halt dann nochmal ganz viele andere Einflussfaktoren mit reinzählen und das eben in so einem Windkanal besser darstellbar und einfacher darstellbar ist. So, das sollte das Ganze da unten werden.
Was ja auch per se erstmal ein sehr gutes Konzept ist, weil du hast zum einen die Expertise aus der sag ich mal, baulichen Richtung, dass man sagt, okay, man weiß, wie man sowas hochzieht. Und auf der anderen Seite die Expertise aus der sportlichen Richtung, dass man sagt, okay, ich weiß, was wir brauchen. Also, dass natürlich ein Windkanal für Radfahrer anders sein muss als ein Windkanal für einen Rennwagen. So.
Ja, fängt schon damit an, dass man eben das Ding auch warm halten kann. Also, es gibt dann zwei verschiedene Bauweisen. Das ist dann eben diese Göttinger Bauweise gewesen, die dann die Luft immer wieder rumgeführt wird. Das heißt, du kannst relativ warm halten, du hast nicht immer Frischluft von außen und es dann immer sehr, sehr kalt da drin ist. So was ja, wenn man den aktuellen Windkanal einbucht, ja der Fall ist, dass da sehr, sehr viel auch mit Folie gearbeitet wird, die man umwickelt wird, weil es halt einfach zu kalt ist da drin. Und im Winter sowieso ein Problem darstellt. Und genau, das sollte dann da sozusagen möglich sein, dass man ganzjährig testen kann und eben auch speziell für Radfahrer, Triathleten, wie auch immer, entwickelt ist das Ganze. Genau, und dann ging es los. Wir haben dann auch angefangen dort. Das war aber so, dass der Bau von dem Gebäude noch nicht abgeschlossen war. Das heißt, es hat parallel stattgefunden, der Tagesbetrieb mit Kunden, die gekommen sind und der Fertigstellung des Gebäudes. Das heißt, auch sehr, sehr viel Kontakt mit den Bauarbeitern, den Gewerken
der
vor Ort.
Der Firma, genau.
Und ja, so ging es dann vonstatten. Und das war dann immer so, dass, ja, halt, das ist dann so abgezeichnet hat, dass verschiedene Abschnitte von diesem Bau sich sehr, sehr lange hingezogen haben, nicht funktioniert haben, das dann nicht vonstatten gegangen ist, das nicht gemacht wurde.
Und auch immer wieder enge Änderungen so vorgenommen wurden, halt, dass Sachen, die vorher geplant waren, dann doch nicht so gemacht wurden oder dann ja wieder mehr oder weniger zurückgebaut wurden oder so.
Ja, das war so ein bisschen sehr, sehr seltsam. Auch die Stimmung da war immer ein bisschen komisch, weil eigentlich immer die Gewerke erzählt haben, ja, sie würden Joachim das schon beraten, ihre Expertise da immer rangeben, aber er will sich immer anders entscheiden, will das nicht so und versucht dann eben auch alles dann irgendwie noch günstiger zu bekommen. Dann war es auch so, dass eben Gewerke dort waren, die hätten verschiedene Produkte und auch Dienstleistungen dahinter eben anbieten können. Das war dann aber zu teuer, deswegen hat er das woanders teilweise gekauft und dann wollte es trotzdem von denen durchführen lassen. Dann haben die gesagt, nee, das ist nicht von uns, das Produkt machen wir nicht. Also dann so immer hin und her und da gab es dann sehr viel, ohne da jetzt zu tief drin zu sein. Also ich kenne die genauen Abläufe dahinter jetzt auch nicht, aber
man hat immer mal wieder mitbekommen, dass die Stimmung nicht ganz so...
So, und dass es auch Sachen halt dann einfach dann auch teilweise nicht funktioniert haben, weil es dann ja nicht geht, weil die gesagt haben, jetzt so machen wir das nicht. Und dann haben wir zum Beispiel auch sehr, sehr viel an diesem Bau irgendwie, soweit wir es natürlich können, mitwirken müssen. Also wir haben teilweise die Außentreppe hochgesetzt, also mit schweren Lasten. Und dann haben wir da ja mit Metallplatten und so drunter gesetzt, also so Sachen, Lampen aufgehängt, angeschlossen, haben wir noch gemacht. Wir waren auf dem Dach, haben das abgedeckt, dass es nicht reinregnet, weil es halt teilweise auch geregnet hat, dass es dann eben nicht ins Gebäude reinregnet, so Sachen halt einfach. Also viele Dinge dann irgendwie selbst machen müssen.
Die jetzt, sagen wir mal, also jetzt, ich meine, das ist ja auch völlig okay, das ist ja jetzt auch irgendwie gar keine Kritik, das ist ja einfach nur sozusagen eine Aufstellung der Dinge, die ihr selbst übernommen habt.
Die eigentlich nicht Inhalt der Arbeit gewesen
wäre. Inhalt eurer
Arbeit. Hat aber Spaß gemacht, also hat schon Spaß gemacht, auch teilweise so, also auch mal andere Sachen mitzubekommen und so. Und, aber genau, einfach.
Ihr hattet ja auch, glaube ich, einen ganz guten Draht zu einigen der Bauarbeiter, die da so vor Ort waren.
Weil es halt auch immer die gleichen waren, die waren nett und so war alles gut. Und dann war es so, dass halt eben das sich ewig lang hingezogen hat und dann noch länger und immer die Kunden dann wieder kamen und teilweise sogar schon das nächste Mal da waren, zum nächsten Termin gesagt haben, sieht der immer noch so aus, irgendwann selber gewundert haben, dass es noch gar nicht so vorangeht. Und das für uns dann auch schon so ein bisschen komisch war. Und dann Joachim immer wieder kam und teilweise auch Entscheidungen getroffen hat, die wir nicht ganz verstanden haben. Da ging es dann zum Beispiel auch nur um so Sachen wie Schaltschränke, die dann die falsche Größe irgendwie hatten und gesagt haben, das passt doch locker rein, weil das Gebäude, also es sind echt riesige Dimensionen, über die wir da sprechen, es war ein Riesengebäude, so da war halt auch viel reingepasst. Oder irgendwelche Wärmetauscher an der Decke, die halt eben auch gleichzeitig, also kühlen, so, also sowohl kühlen als auch außer wärmen konnten, wo dann die Abdeckung dann doch nicht mit reingemacht wurde, was dann hässlich aussieht, einfach so.
Ja, und
so Dinge, die man nicht verstanden hat.
Man muss auch das, also was ich auch dazu sagen kann, ich war ja da jetzt nicht dabei, was du schilderst, aber was ich ja miterlebt habe, das wäre ja anfangs mal von Joachim so durchs Gebäude geführt worden und er uns halt da verschiedene Ausführungen gemacht hat, wie das und das geplant wird und was er da für Visionen hat. Und also natürlich war das auch alles super optimistisch und auch er natürlich so euphorisch aufgrund des Projekts und des Fortschreitens des Projekts, weil es ja irgendwie da auch schon so irgendwie auf der Zielgeraden war. Aber natürlich man irgendwie so das halt im Hinterkopf hatte, wie das sein soll und dann das irgendwie so sehr im Kontrast dazu stand, dass auf einmal halt dann sozusagen es hieß, nee, das machen wir jetzt nicht so, das machen wir jetzt nicht so und die Erklärung dahinter irgendwie gefehlt hat.
Genau, das einfach nicht so klar war. Und dann war es so, dass immer, wenn er auch da war, dann trotzdem immer bis zuletzt erzählt, also dieses, über was wir gerade sprechen, ist einfach im Prinzip ein Gebäudeteil, in dem Bikefitting-Labore drin sind, in denen ein, zwei, drei Büros drin sind, in denen eine Küche war und Bäder und so weiter. Und da aber fast alles noch nicht fertiggestellt war, so ungefähr. Und dann eben noch der Windkanal angeschlossen war. Und es sollte aber noch einen weiteren Gebäudeteil geben, der danach irgendwann gebaut werden sollte, auch mit Übergang und so weiter, in dem dann zum Beispiel ein Strömungskanal fürs Schwimmen eingebaut werden sollte, ich glaube. So eine Art Fitnessstudio und halt eben auch noch möglicherweise ein, zwei Wohnungen, dass man da wirklich auch, weil man mit manchen Leuten halt eben mehrere Tage testet, haben wir auch gemacht, dass sie dann aber nicht mehr ins Hotel müssen, sondern da vor Ort sein können und so weiter und so fort.
Was ja an jetzt auch mit einem, sag ich mal, Gedanken darin, dass man wirklich professionelle Betreuung vornehmen möchte, sowohl jetzt eben von Profis selber, aber auch von jetzt eben Leuten, die vielleicht, denen das wert ist, weiter anzureisen, ja eigentlich schon auch ein cooler Gedanke ist, wo man sagt, hey, wie wir gerade vorhin schon gesagt haben, das Projekt an sich, die Ideen dahinter sind super schlau und super gut.
Ja, und es hat auch funktioniert. Es waren viele Leute da. Das waren viele Profis da. Es waren aber nicht nur Einzelpersonen aus dem Triathlon, sondern eben auch Radteams und Verbände und so weiter. Und es waren aber auch Firmen, die zum Beispiel Laufradhersteller oder was auch immer oder von Helm und so weiter, die es ja auch dann interessiert hatten, die eben auch schon da waren. Es hat also schon funktioniert. Es haben aber verschiedene Schritte zur Fertigstellung noch gefehlt. Zum Beispiel war der Kanal noch nicht abgedichtet und es haben dann eben diese ganzen Messungen, die normalerweise automatisch funktionieren, wie Luftdruck und wie Temperatur und so weiter, haben wir halt einfach durchführen müssen, manuell mit verschiedenen Geräten dafür. So, und das muss halt alles noch vonstatten gehen, sowie der ganze Innenausbau. Also eben, wir sprechen da über noch verschiedene Bäder, die gefehlt haben, Einrichtungen und eigentlich das gesamte Untergeschoss noch gar nicht fertig war. Und wie auch immer die Kunden dann durchführen mussten, sagen mussten, ja, oben sieht es anders aus, so, wir können auch stattfinden, auch von außen, das Ding sah aus wie eine Baustelle, so, die Leute waren teilweise unsicher, ob das wirklich stattfinden kann. So Sachen, die eigentlich schöner hätten schon laufen können oder sein können. Ja, und eben bis zuletzt, wenn Joachim da war, erzählt wurde, ja, und dann, wenn das hier fertig ist, dann machen wir drüben den nächsten Gebäudeteil der Soldaten dahin und so weiter. Gleichzeitig aber Sachen drin nicht fertiggestellt wurden oder anders gemacht wurden, das war so ein bisschen komisch. Und dann eben war ein Tag und ich glaube, es war Mai, ich bin mir aber unsicher, irgendwie sowas.
Es war.
Oder März?
Nein, es war im April.
Oder April, genau. Als ich dann eben dort war, bin ich hingekommen und zu normalen Terminen und so weiter. Und die Bauarbeiter die Gewerke waren schon da und wie eigentlich immer. Es war aber eine ganz, ganz komische Stimmung. Und dann kamen auch eben die, mit denen wir da am meisten zu tun haben, schon an, sahen ja sehr geschockt, teilweise, ja, also man hat eben Traurigkeit einfach angesehen, so Tränen in den Augen teilweise gehabt. Und es ging aber gar nicht unbedingt um sie. Und dann das war eine Sache, die ich auch nicht gut finde, die ich auch unschön finde, dass wir eben von denen das erfahren mussten sozusagen, dass die das zuerst wussten, nicht wir, dass halt eben das Ganze, was jetzt erstmal den Bau betrifft, das Projekt, sozusagen gescheitert ist, dass da Insolvenz angemeldet werden muss, dass keine Kohle mehr da ist und dieser Bau nicht weitergehen kann. Das heißt, für die Gewerke ist es erstmal okay, sie müssen alles zusammenpacken und gehen, weil sie werden kein Geld mehr bekommen. Und dann haben die uns aber gleichzeitig erklärt, so dass wir ihnen sehr leid tun, weil so wir das nicht verdient hätten und so weiter. Also alles mögliche, was sie uns gesagt haben. Und das für uns oder für mich, für uns dann vor Ort und dann auch, als ich dir erzählt habe, dann für uns daheim, eine sehr angespannte Situation, eine sehr komische Situation war, weil ja, es einfach blöd war, das so zu erfahren, dass auch blöd war, dass man da so in der Luft hing irgendwie, nicht genau wusste.
Es war kurz vor meinem ersten Rennen in der Saison und ja, klar, natürlich ist das auch irgendwie jetzt eine persönliche Disposition. Ich bin halt auch ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken über sowas macht und auf der einen Seite glaube ich schon auch irgendwie dann sehr schnell sehr optimistisch war, dass das irgendwie weitergehen kann oder dann auch dich irgendwie versucht habe, darin zu bestärken, dass du jetzt nicht irgendwie da dir denkst, okay, scheiße, muss ich mir jetzt einen neuen Job suchen oder so, sondern dass das alles schon auch so richtig ist und dass sehr gut ist, dass eine Insolvenz angemeldet wurde, weil dann ist es zumindest irgendwie ein kontrollierter Ablauf irgendwo, dass es halt nicht ein Fass ohne Boden ist, sondern dass man einfach auch mal sagen muss, hey, da geht's ja jetzt auch um Existenzen, weil natürlich auch eine private Haftung dadurch ausgeschlossen werden kann. Zumindest von der einen Seite, weil auf Heißeis-Seite hat es geklappt, auf der Seite vom Joachim ja offensichtlich nicht.
Genau, und das war aber auch von vornherein so unter den Geschäftsführern ausgemacht, dass eben die eine Seite sich um den Bau kümmert, die andere Seite um das Tagesgeschäft mehr oder weniger. Und dann auch beide so ein bisschen sich selber die Expertise gelassen haben. Und dann auch, und das ist eine Sache, die uns dann auch mitgeteilt wurde, dass von der einen Seite, also heißt es halt eben gar nicht gewusst war, auch bis zum Schluss quasi, dass das so steht, so eine Schieflage ist sozusagen und da kein Geld mehr vorhanden ist, um das weiterzuführen.
Wo man ja auch sagen muss, das ist natürlich auch scheiße, wenn du irgendwie einen Geschäftspartner hast und vertraust und dann halt eben erst sehr, sehr spät merkst, wie schlecht es eigentlich um das Projekt bestellt ist und du ja eigentlich die ganze Zeit denkst, ja, es geht ja voran und es funktioniert ja. Und natürlich diese Seite auch von den Vorgängen, die du jetzt gerade geschildert hast, vermutlich gar nichts mitbekommen hat. Und natürlich du auch irgendwie schlecht hättest oder ihr, die ihr da gearbeitet habt, ihr könnt es ja nicht einordnen. Solange man euch nichts kommuniziert, könnt ihr ja auch nicht jetzt irgendwie Bericht erstatten, weil ihr habt ja eben auch nicht wirklich gecheckt, was es damit auf sich hat und warum so, sage ich mal, sehr komisch kommuniziert wurde. Erst halt eben große Visionen, aber gleichzeitig dann auch wieder eben Rückbaumaßnahmen und sowas.
Genau, was dann am Ende oder ja, dann eben da an diesem Ende von dem Bau erstmal oder von dem ganzen Projekt dann stattfand, war eben für die Insolvenz angemeldet. Das geht dann so vonstatten, dass es dann einem Insolvenzverwalter irgendwie zugeteilt wird und ja, in der Regel wird dann eben diese Firma dicht gemacht und es geht noch darum, alle, die irgendwie als Schuld, als, wie heißt es, als Gläubiger, also die irgendwie noch nicht bezahlt wurden und so weiter, da auftreten. Also es sind sehr, sehr komplizierte Sachen, die da ablaufen. Und das muss dann irgendwie geschaut werden, dass alle da bestmöglich rauskommen, wenn es geht.
Und halt aber auch gleichzeitig alles, was irgendwie einzusparen ist, eingespart wird.
Genau.
Also sprich, Dinge werden verkauft, Leute werden entlassen und so weiter. Also das ist natürlich dann schon die erste Angst, die du erstmal hast, wenn das Wort Insolvenz bei deinem Arbeitgeber irgendwo in Verbindung gebracht wird, dass natürlich dann irgendwie auch dein Job erstmal in Gefahr ist. So.
Ja. Und uns wurde dann erstmal dann auch gedacht, okay, jetzt es geht erstmal weiter und so weiter, es wird auch erstmal weiter gearbeitet, weil eben man damit diese Insolvenzmasse vergrößern kann und dann vielleicht da besser rauskommen kann, weil dann ja einfach ein paar von diesen Schulden schon weiterhin getilgt werden können oder im Vorhinein getilgt werden
können. Was ja auch im Endeffekt uns beiden sehr einleuchtend war, weil natürlich ein Windkanal jetzt nichts ist, wo du sagst, ja, das wird morgen dann an jemand anderes verkauft, der sozusagen der Bank das Geld zurückgeben kann und dann einen Friseursalon drin aufmacht, weil es ist ja ein Windkanal. So. Also deswegen ja. War eigentlich so unser Gefühl, was auch, glaube ich, dir so kommuniziert wurde und was wir auch so verstanden haben, dass ja an sich es Sinn macht, dass der Betrieb weiterläuft und dass ihr da erstmal bleibt, weil ihr wart jetzt ja nicht überbesetzt. Also war jetzt nicht so, dass ihr die Arbeit für einen gemacht habt zu dritt, sondern dass es ja eher so wäre, dass man vermutlich in manchen Situationen sogar noch eine Person mehr gebraucht hätte brauchen können oder irgendwie so. Das heißt, man hat ja dann sehr schnell auch gemerkt, okay, das Anstellungsverhältnis ist jetzt erstmal nicht groß gefährdet.
Und es war dann so der Fall, dass man, wenn das eben ein Insolvenzverfahren stattfindet, dann ist es sowieso so, dass man erstmal so ein, dass so ein Mitarbeiterschutz gibt, weil Mitarbeiter an sich da auch irgendwie mit als das höchste Gut zählen. Das heißt, 3 Monate lang wird auf jeden Fall erstmal das Ganze noch weiterlaufen, die Mitarbeiter bezahlt und so weiter. Von Staatsseite meine ich sogar. Aber da bin ich auch, ganz tief bin ich da gar nicht drin. Aber auf jeden Fall, genau, geht es erstmal 3 Monate lang normal weiter. Das war auch so der Fall. Wir haben weitergearbeitet. Das war eigentlich.
Nur noch kurz zur zeitlichen Einordnung, das war dann im April
quasi. Es war oder Anfang Mai. Genau, Mai. Es ist schon Ende Mai gewesen. Ich glaube, es ging ab Juni los. Ist ja aber auch egal. Und das war dann so der Fall, dass es eben dann übernommen wurde. Also wir quasi, was heißt übernommen wurden, aber das dann
alles den Insolvenzverwaltern
genau, von dieser
Unterlagen.
Genau. Und so war das dann verwaltet. Die Arbeit ging weiter. Es hat sich erstmal gar nicht anders angefühlt, weil es eigentlich war wie vorher. Gebäude war nicht fertig und man hat Sachen gemacht. So.
Ja, und es war aber natürlich trotzdem irgendwie, die Baustelle ging halt trotzdem nicht weiter
eigentlich. Genau, das war das Komische, dass eben vor Ort nichts mehr los war sozusagen.
Von den Gebäuden. Aber dadurch, dass das Gebäude nicht fertig war, ja auf diesen Baustrom angewiesen war und es dann auch immer irgendwie, also das ist so das, was ich irgendwie aus der Zeit noch so mitnehme, dass es immer hieß, ja okay, wir haben jetzt wieder keinen Baustrom, deswegen geht jetzt gerade nicht weiter, dann mussten Termine abgesagt werden, aber dann war der Baustrom wieder da und dann, also es war immer
so. Ja, der war schon da, weil manchmal ist er ein bisschen ausgefallen und so weiter. Das war dann auch erst später, als er dann darum ging, dass er abgebaut wird und so. Das ist erstmal diese 3 Monate, da war das dann eben so der Fall. Und dann war es aber so, dass dann eben nach 3 Monaten, das ist auch ein ganz normales Prozedere in diesem ganzen Insolvenzverfahren, dass dann eben nach 3 Monaten dieser Mitarbeiterschutz nicht mehr da ist. Das heißt, dann kann eine Kündigung erfolgen. Die auch erfolgt, weil die Firma da ja dann auch einsparen muss. Die Insolvenzverwalter muss ja irgendwie da schauen, dass alle davon bestmöglich rausgehen. So, deswegen Einsparung, Mitarbeiter einsparen. Das heißt, dann kam eben die Kündigung für uns. Und auch das war, wie gesagt, eigentlich mehr oder weniger klar, dass das passiert. Oder das ist ein logischer Schritt davon. Wurde uns aber im Vorhinein gar nicht so direkt kommuniziert. Das heißt, das kam im Briefkasten, das war dann irgendwie erstmal so ein bisschen, ja, wieder ein Schlag sozusagen, der eigentlich auch man hätte vorher besser kommunizieren können.
Ja, oder irgendwie, also ich kam nach Hause, ihr beide, du und Jonas, ihr saßt in der Wohnung und hattet beide eure Kündigung im Prinzip so,
ja.
Wo ich auch erstmal war so, Ah ja, okay. Und ich meine, natürlich, so man arbeitet ja irgendwie so weiter, man tut ja sein Bestes und dann flattert dir die Kündigung ins Haus. Wie du schon sagst, was ja alles so seine Richtigkeit hat, das ist ja auch normal, aber irgendwie hat es dich in dem Moment dann auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass du eigentlich schon einen unsicheren Job gerade hast. So.
Ja, und es war so Juli, August, ganz genau weiß ich nicht mehr genau, welcher Monat, aber Juli, August müsste es gewesen sein. Und dann wusste man eben, okay, jetzt sind es noch 3 Monate, die man noch bezahlt wird, weil Kündigungsfrist 3 Monate. Und da war es dann aber auch schon so, dass es dann in der Zeit dann eben zu diesen Problemen kam, dass man gar nicht mehr so viele Termine machen konnte vor Ort, weil Baustrom und so weiter, der auch nicht bezahlt werden konnte, das sollte dann abgebaut werden, dann gingen Sachen nicht voran. Und dann war das immer so ein bisschen hin und her, da musste man da auch viel absagen und das ist ja auch immer nicht ein schönes Kommunikation mit irgendwie Kunden und so weiter, wenn man dann absagen muss wieder und ja. War ein bisschen drunter und drüber. Und hat dann am Ende auch gar nicht mehr stattfinden können, weil dann eben Sachen abgebaut wurden, weil da klar wurde, okay, also zum Beispiel
in der Zeit wurden dann auch eben so Termine wie jetzt da, wo du mal berichtet hast mit Lucy Charles oder so, wo man halt sagt, man konnte die nicht betreuen, weil kein Strom da war. So war es doch, glaube ich.
Ja, nicht der Strom, aber es waren Sachen, weil das Ding eben nicht abgedichtet war, so der, also was ich vorhin gesagt habe, dass man da einfach noch Sachen auch manuell gemessen hat, die eigentlich automatisch funktionieren und deswegen man keine, ich glaube, Kalibrationsdateien oder so heißt es irgendwie, so rausgeben konnte im Vorhinein. Und das war aber gewünscht eben von dem Team, weil das ja professionelle Ansprüche hat, die auch da sein sollen, die auch hätten geliefert werden können, wenn dieser Kanal einfach nur fertig gebaut gewesen wäre.
Ja, dann wäre alles top gewesen. Ja, es ist so traurig einfach.
Und es hat alles funktioniert, es war alles gut. Es sind aus wirklich, teilweise aus den USA hatten wir Leute da, die dafür angereist sind sozusagen.
Ja.
Also es war was, was gelaufen ist, was funktioniert hat und was
auch gut ankam irgendwie so.
Und trotzdem, wie es vor Ort aussah, trotz dieser Unannehmlichkeiten sozusagen, dass da nichts fertig war, äußerlich. Ja, und dann, genau, ging es jetzt so langsam dahingehend, dass man sagt, okay, wie kann es dann weitergehen? Und es wurde dann immer versichert, so der Plan ist, dort weiterzumachen. Es ist dann natürlich so, dass das ja finanziert wurde vorher, das ganze Vorhaben, das ganze Bau und so weiter. Das heißt, das Gebäude ist ja dann erstmal noch der Bank sozusagen, solange das nicht finanziert ist, abbezahlt ist. Und so war das ja der Fall, dass dann eben die Bank gesagt hat, okay, das Gebäude steht jetzt da, die müssen natürlich auch schauen, wie funktioniert es, die wissen auch, sie bekommen ihr ganz Geld nicht wieder, sind genauso Gläubiger wie auch andere und
wollen das Ganze dann natürlich abstoßen.
Bestmöglich halt oder am teuersten verkaufen, um dann eben noch den geringsten Verlust zu machen, sozusagen, in dieser ganzen Rechnung.
Ja.
Und das war dann irgendwann der Fall. Das ist auch so, dass zumindest Joachim, weil er eben, es gibt ja Geschäftsführer, Inhaber, und weil er eben auch Inhaber dann sozusagen war, auch dafür gebürgt hat. Das andere Unternehmen, was er auch noch hatte, ist, soweit ich weiß, auch insolvent gegangen. Da kennst du keine 100%ige Sicherheit. So.
Ich weiß. Man kann nur sagen, dass dem seine Situation wahrscheinlich gerade auch
nicht
sehr schön
ist. Super schlecht.
Gesundheitlich als auch.
War schon vorher sehr, hat man schon vorher irgendwie gesehen, dass er da schon irgendwie angegriffen ist, auch emotional und so weiter, wusste aber damals ja noch gar nicht, um was es sich handelt. Und im Nachhinein macht es dann auch alles irgendwie Sinn. Es ist wie so ein Puzzle, was sich zusammensetzt.
Was einem auch leid tut. Ich meine, klar, es ist auch irgendwie selbst verschuldet so. Also da kann jetzt niemand was dafür, außer er selbst. Vermutlich. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach was, was man jetzt niemand wünscht. Und gerade wenn man halt irgendwie sich übernimmt mit etwas, was ja wirklich also vielen Leuten passieren kann, dass man Sachen falsch einschätzt oder so. Gerade wenn man halt so ein Projekt macht wie jetzt das, wo man vielleicht irgendwie auch am Anfang gar nicht einschätzen konnte, was da alles auf einen zukommt. Also ich persönlich habe da schon Mitleid.
Ja, auf jeden Fall. Ja, an diesem Punkt war es dann eben. Und jetzt war das Thema, das Gebäude rauszukaufen, eine neue Firma zu gründen und dann weiterzumachen. Und diese Firma sollte dann eben nicht mehr aus den beiden vorherigen Seiten sozusagen oder Parteien bestehen, sondern eigentlich nur noch die eine Partei, eben Björn und Hosea, die gleichzeitig auch Highsize noch als Firma haben, das dann eben fortführen.
Mit der Hilfe von Investoren.
Genau, die dann da eben das Ganze investieren, dass der Bau dann auch vonstatten gehen kann, dass das Ding am Ende fertig dasteht. Und da war jetzt auch gar nicht mehr irgendwie der Gedanke an noch ein weiteres Gebäude, sondern es ging erstmal nur darum, dass dieser Windkanal fertig gebaut wird, da am Ende fertig dasteht und man da weitermachen kann. So, das heißt, es mussten also Investoren gefunden werden, es musste eine Firma gegründet werden, es musste mit der Bank in Kontakt getreten werden, um das als Interessent sich zu melden, um dieses Gebäude abkaufen zu wollen und alles, was da halt eben dazugehört. Das hat sich sehr, sehr lang gezogen. Wir wurden aber schon auch auf dem Laufenden gehalten permanent. Das war eine, fand ich, ganz gute gute Kommunikation und wurde ständig auf Laufenden gehalten. Das ist jetzt gemacht worden, das ist passiert. Und da war es dann so, dass es schon voranging, immer mal wieder kleine Rückschläge gab, dass eben, ja, weiß ich nicht, Kommunikation von Seiten der Bank dann irgendwie ein bisschen eingeschlafen ist, mehr oder weniger, man da nicht vorangekommen ist. dann wieder schauen musste. Aber über die komplette Zeit wurde eigentlich immer gesagt, okay, das Ziel ist das. Und es wurde auch sehr optimistisch dargestellt, dass das so eintreten wird, wie geplant.
Ja.
Und uns wurde dann eben gesagt, okay, so ihr seid bis dahin eben noch, wird euer Gehalt gezahlt, weil von der Insolvenzverwaltung. Und danach, wenn das nicht mehr der Fall ist, werdet ihr einfach von der neu gegründeten Firma übernommen und dann machen wir da weiter. Genau, das wurde dann bis zuletzt auch so gemacht. Mit der Bank wurde es dann zumindest irgendwie geeinigt. Dann war es aber auch so, dass die Bank gerne mehr Geld haben wollte, als geboten wurde. Man war sich trotzdem irgendwie von Seite der Firma, also eben von Björn Hosea Seite, auch sicher, dass es funktioniert, auch wenn man weniger bietet, weil es keine weiteren Interessenten gab bis dahin anscheinend.
Die das auch fortführen können.
So genau, weil so der Gedanke auch dahinter war, so klar, es ist ein Windkanal, das Ding ist gut für die Stadt, weil auch so eine relativ alte Stadt ist und man das Ganze sowieso verjüngen wollte, dann dahinter aber auch einfach ein gutes Geschäft stand, ein gutes Konzept war.
Ja, und auch einfach, weil auch sozusagen internationale Kundschaft irgendwie kommt, also dass man irgendwie auch einfach
und,
die Region aufwertet.
Das war dann eben so der Fall, okay, das wird so weitergeführt, weil jetzt, wie es zum Beispiel mit irgendwelchen klassischen Bürogebäuden von Firmen sein kann, die wird dann verkauft, dann kann eben eine neue Firma da einfach rein. So einfach ist da ja theoretisch nicht, weil Windkanal da und es war irgendwie nie der Gedanke, dass dieser Windkanal dann nicht mehr da stattfinden sollte. So. Deswegen waren die sehr sicher, haben da vielleicht auch sehr hoch gepokert, muss ich im Nachhinein so feststellen oder mir zumindest denken, so wie das dann genau abgelaufen ist, weiß ich auch nicht, weil da war ich auch nicht mit involviert, aber was ich auch ganz klar sage, was man auch sehen muss, was man nie irgendwie vergessen darf, ist, dass da natürlich auch ein hohes Risiko, ein eigenes Risiko besteht, wie man ja jetzt bei Joachim eben vorher schon gesehen hat, was dann irgendwie alles daraus entstehen kann. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass man es auch irgendwie so bewerten muss, wenn es dann darum geht, mehr zu investieren oder mehr Summen da reinzulegen.
Ja, oder halt auch jeder sich das zweimal überlegt, ob er sagt, okay, ein Projekt, das schon mal insolvent gegangen ist, wie viel Vertrauen hat man da drin? Und natürlich wir jetzt irgendwie so die Leute dahinter oder du vor allem ja auch irgendwie kennst, dass du sagst, ja, du weißt ja, das hat Hand und Fuß, aber das ist ja für jemand, der in dem Moment da Geld reinsteckt, erstmal trotzdem eine Unsicherheit.
Und dann wurden eben Investoren gefunden, das wurde, diese Summe war quasi da, auch ein bisschen mehr, dass eben der Bau noch vonstatten gehen konnte danach und halt eben mögliche, weil es, wie es beim Bau halt auch immer ist, Zeitverzögerung und Mehrkosten, dass es auch irgendwie gedeckt wäre. Und dann wurde mit der Bank noch verhandelt, dann ging es eben darum mit Terminen und dann wurde, ich weiß jetzt auch nicht, von welcher Seite da auch wie so eine Deadline gesetzt und gesagt, okay, bis dahin muss das Ganze dann eben dastehen, weil natürlich auch das Gebäude dahinter steht und mit dem Winter im Allgäu, der deutlich mehr Winter ist als irgendwie in Mitteldeutschland oder so, halt eben auch die Gefahr besteht, dass das Gebäude, was nicht komplett abgedichtet ist, dann einfach über den Winter kaputt geht, verrottet, wie auch
immer. Der hat aber auch einfach schon an dem Gebäude genagt, also auch jetzt schon bevor dann es so weiterging, wie es dann weiterging.
Klar, also das war,
wo man einfach sagt, das war nicht gut. Also
so, und
da hätte man, also
von daher war da auch eine gewisse Dringlichkeit irgendwie, die da geherrscht hat. Ja, was dann eben passiert ist am Ende, ist, dass kurz vor knapp, sozusagen bevor das alles über den Tisch gehen sollte, die Bank eben jemanden finden konnte, den auch präsentiert hat, der sich das Ganze erstmal als Interessent auch anschauen wollte und im Endeffekt dann der Bank mehr geboten hat und jetzt eben der Windkanal oder dieses ganze Gebäude mit dem Grundstück und so weiter ihm gehört, weil er einfach mehr geboten hat als Björn Hosea und diese ganze Firma, die dann dahinter stand sozusagen, und mit den Investoren. So, und zwar so viel mehr, dass auch da gesagt wurde von Björn und von Hosea und eben der neuen Firma mehr oder weniger, dass das Risiko zu hoch ist, das zu bieten und noch mehr zu bieten, was auch eben das private Risiko angeht, was also, ich auch verstehen kann, wie wir vorher schon gesprochen haben.
Es mit, konnte kein Gegenangebot gemacht werden.
Genau, weil man ja eben auch weiß, was dann mit Joachim sozusagen passiert ist und so, genau.
Ja, was heißt mit Joachim passiert? Ich meine, es ist absolut nachvollziehbar, dass man, nur weil jemand anderes sagt, hier, ich kann aber mehr, also das sag ich mal, das ist ja, kennt man aus dem Glücksspiel oder keine Ahnung was, so sag ich mal, sich immer da hochbieten und sowas, ist meistens nicht unbedingt der beste Rat. Und
so,
es ist und schon vernünftig, dann irgendwo auch zu sagen, okay, ich kenne meine Grenzen, genau. Weil ja, wie gesagt, natürlich da Existenzen hinten dran hängen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dadurch, dass jetzt natürlich das ganze Ding auch an jemand verkauft ist, der den Windkanal definitiv nicht fortsetzen wird, ist halt auch irgendwie, sag ich mal, unsere Existenz oder die auch von deinem Kollegen irgendwie erstmal sozusagen das, was hinten ansteht.
Ja, und so ist dann am Ende leider gekommen und eben dieser Windkanal gehört jetzt einem mehr oder weniger Privatmann, natürlich mit Unternehmen dahinter, der normalerweise eben so Sachen aufkauft und das einfach als ein Investment nutzt. So. Und so war es da auch. Er hat einfach die Kohle über, wollte das Ding erstmal haben, wusste noch gar nicht genau, was er macht. Ich weiß nicht, ob es bis heute schon klar ist, was er damit macht. Auf jeden Fall ist es als Invest gedacht und so wie ich es jetzt zuletzt verstanden habe, geht es vor allem um den Gebäudeteil und das Grundstück da vor Ort und sozusagen der Windkanalteil, der schon mit dem Gebäude verschmolzen ist auf eine Art und Weise, aber auch von außen sozusagen dran hängt, also den man schon wegbauen kann, dass das wohl auch geschehen soll. Dass es nur das Gebäude jetzt erst genutzt werden soll, da vielleicht anders umgebaut wird, dass es da auch sich um Büroräume handelt. So ist das der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, wie es jetzt genau vonstatten geht. Keine Ahnung.
Ich glaube, dass es da auch vor allem darum ging, dass natürlich die Bank auch selbst, wie du schon gesagt hast, jemand gesucht hat und es jetzt gar nicht so sehr darum ging, dass diese Person gesagt hat, ich will unbedingt dieses Gebäude haben, jetzt sofort, sondern dass einfach hieß, ja, okay, also wenn man sich sozusagen damit einen Gefallen tut, gerade wenn es um Bankgeschäfte geht oder sowas, da wird noch das nächste Bankgeschäft kommen, dann hat man da vielleicht mal was gut oder wie auch immer.
Auf jeden Fall ist es so gekommen. Dieses Projekt ist gescheitert. Die Arbeit für uns am Ende. Also wir waren vor Ort zu dritt und es war so, dass in dieser Firma aber eigentlich 4 angestellt sind, zumindest zu einer Hälfte noch. Das eine aber sich vor allem um administrative Sachen gehandelt hat, die eine Stelle, die
war nicht ortsgebunden.
Genau, und die eben mit der anderen Firma halt eben auch noch mehr oder weniger verschmolzen war. Und wir unten zu dritt waren, Jannik, Jonas und ich. Und Jonas ja auch schon ewig dabei ist. Jannik auch schon ewig bei dem Unternehmen, quasi bei Highsize vorher dabei war. Ich der Einzige war, der neu da reingekommen ist, dazugekommen ist, mehr, also genau in diesen Kosmos sozusagen. Und ja, Jonas aber, was man ja auch sagen muss, sich noch im Wandel befand sozusagen. Also die sind jetzt aber dann wieder in Köln sozusagen mehr oder weniger zurück.
Ja, was heißt zurück? Ich meine, sie sind ja noch nie richtig fest runtergezogen, genau. Was ja auch eben auch mit einem Jobwechsel zusammenhing, wo man sagt, es ist halt auch nicht so einfach dort, also dort, wo wir jetzt wohnen, im Allgäu, in jeder Branche sofort einen Job zu finden. Also,
so, und
weil einfach das zu viel kleiner ist.
Und eben die anderen beiden noch übrig sind, Jannik auch 2 kleine Kinder, kleine, aber 2 kleine Kinder hat, ja. Die kamen aus Hamburg, die waren auch relativ überstürzt am Anreisen, ähnlich wie wir, nicht ganz so, aber ähnlich. Und dann halt eben noch mit Kindern, so, und die dann jetzt genauso wie wir dann vor dem, zumindest teilweise, ich meine, es sind ja immer mehrere Leute so in einer Familie, aber erstmal jetzt vor dem Nichts erstanden, so, aber jetzt zumindest was Neues gefunden hat, was jetzt erstmal in der Region, weil das mit Kindern natürlich auch immer schwer ist oder mit dann schon ein bisschen Elternkindern auch, wieder los und wieder woanders hin und schon gar nicht, wenn man ja, sagt so, dass man das war vorher vielleicht auch nicht optimal.
Man hat was in Händen, was ja auch erstmal eine sehr gute Nachricht ist, dass man weiß, okay, das geht irgendwie weiter und man so. Kann sich ja dann auf Dauer trotzdem
ja.
Immer noch überlegen, ob man sagt, okay, man macht noch was anderes oder man geht zurück ins Bikefitting, das ist ja...
Ja, und was halt eben das Problem jetzt mehr oder weniger darstellt, ist, dass man halt jetzt da steht und das Ganze jetzt auch von jetzt auf gleich dann stattfindet, weil eben diese 3 Monate, die man normalerweise in diesem Kündigungszeitraum auch Zeit hat, sich auch was Neues zu suchen und keine Ahnung, sich umzuorientieren oder Gedanken überhaupt zu machen,
die sind jetzt
die uns quasi genommen wurden, klingt zu hart, aber die weg waren in dem Moment, wo uns immer gesagt wurde, es wird weitergehen und so ist der Plan dahinter. Und klar war das irgendwie vielleicht die Möglichkeit da, also die Möglichkeit wusste, also man wusste, dass diese Möglichkeit besteht, dass es nicht so kommen kann, aber es war schon so, dass es immer sehr, sehr optimistisch verkündet wurde und deswegen, ja, man eben sich gar nicht so wirklich drum gekümmert hat oder auch gar nicht dran gedacht hat, was anderes zu machen, weil einem ja das Ganze super viel Spaß macht, man an das ganze Projekt geglaubt hat, ja. Nach wie vor eigentlich auch noch dran glaubt, wenn man nur das Projekt jetzt einmal mal nimmt irgendwie. Ja, und von daher das gar nicht in Frage kam, so mehr oder weniger. Das ist ja vor allem das Thema, weil dann kurz vor knapp, und für uns war es zum Beispiel schon sehr, sehr lange klar, dass wir im Dezember uns in Australien und Neuseeland aufhalten werden, aufgrund der WM und dem Rennen da und so weiter. Und wenn dann quasi zu Ende November das ganze Arbeitsverhältnis ausläuft und man dann von jetzt auf gleich davon erfährt, sozusagen, es war ja wirklich Deadline irgendwann im November, dann haben wir es erfahren, dass so sein wird, dass es nicht weitergehen wird. Wir haben uns da auch noch in einem Trainingscamp befunden, also nicht mal in Deutschland sozusagen befunden zu der ja. Zeit, als ich es erfahren habe, was auch eine schwierige Zeit war. Die noch on top kommt, zu der sowieso vorher sehr schwierigen Zeit in der Luft zu hängen. Das ist schon was einen irgendwie beschäftigt, auch wenn ich jetzt nicht so der Typ dafür bin, den es so krass verändert, aber man kann nicht leugnen, dass da was abläuft die ganze Zeit in einem drin, emotional oder auch in Gedanken, im Hinterkopf und so weiter. Dass es einen in verschiedenen, also gleich mit in verschiedenen Lebenslagen dann auch beeinträchtigt, was man dann schon auch irgendwo merkt.
Also es waren ja auch viele Entscheidungen, die irgendwie, sag ich mal, anders hätten gefällt werden können oder wo man einfach sich vielleicht bei der Entscheidung besser gefühlt hätte, wenn man gewusst hätte, was kommt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man irgendwie Klarheit gehabt hätte, und die hatten wir ja irgendwie nie. Zum Beispiel jetzt, also du hast jetzt gerade Portugal angesprochen, ich habe dieses Trainingslager gebucht mit dem Unwissen, ob du arbeiten wirst zu der Zeit, weil nicht klar war, ob du da also ob es weitergeht für euch da, ob ihr schon wieder vor Ort was machen könnt,
ja.
Weil dann sozusagen halt klar war, dann wirst du da nicht sein, weil dann musst du ja arbeiten, weil ihr ja schon lange vorher nichts machen konntet.
Ja.
Und dann habe ich das halt gebucht und dann hieß es halt irgendwann, ja, okay, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwas machst, dann konntest du nachfahren, was uns dann auch irgendwie sozusagen nochmal neue Kosten beschert hat und sowas. Und ich meine, klar, natürlich, das gehört dazu. Ich will jetzt auch irgendwie da mich gar nicht irgendwie drüber beklagen oder beschweren, aber es ist einfach so eine grundsätzliche Situation der Unsicherheit, die natürlich gerade, wenn man jetzt nicht irgendwie Single ist, keine Familie hat, keine Ahnung was, vielleicht nochmal ein bisschen unbeschwerter ist, weil du ja nur dich selber hast, aber in dem Moment, wo du irgendwie mit Leuten zusammenlebst oder irgendwie einen gemeinsamen Plan hast, das ja jetzt nicht nur für dich eine Unsicherheit bedeutet, sondern auch für mich und
klar.
Oder für Lebenspartner, für Kinder, was auch immer. Und natürlich jetzt, ich denke nicht, dass jetzt ein Kind das so groß mitbekommt, aber das nochmal eine zusätzliche Belastung einfach mental ist, so eine Hängepartie, eigentlich die ganze Zeit immer neue Informationen zu verarbeiten. Also für mich, die ich schon so eine Person bin, die du nicht bist, dass ich mir über sehr viele Sachen extrem viel Gedanken mache und auch da irgendwie eine gewisse Schwere mit mir rumgetragen habe diese Monate, dass ich schon merke, dass es eben mich belastet hat, irgendwie jetzt auch auf eine gewisse Weise jetzt eine Last von mir abgefallen ist, weil ich zumindest jetzt weiß, was ist, so blöd es jetzt klingt. Natürlich ist die Situation jetzt genauso beschissen, aber dass es in gewisser Weise, und das ist traurig und frustrierend, das auch uns und unsere Beziehung belastet hat. Und das ist eigentlich so das Schmerzhafte, was ich aus der Zeit mitnehme, was mir, also wo ich auch froh bin, dass wir da irgendwie drüber hinweg sind. Aber was ich einfach keinem wünsche.
Genau. Und das sind die Sachen, die ich eben meinte, dass es in verschiedenen Lebenslagen das schon einen dann auch beeinträchtigt und belastet, was man vielleicht auch erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat, was man dann aber irgendwie nach und nach merkt, so auch. Ja, und das ist einfach keine schöne Situation, das ist eine schwierige Situation auf jeden Fall ist. Und dann aber eben mit der Gewissheit, dass es jetzt nicht weitergeht, die man dann auch dann so erfährt, auch kurz vor knapp sozusagen erfährt. Und nur um da nochmal auch irgendwie einen kleinen Insight mitzugeben, sozusagen, das war wirklich so, dass kurz davor noch Sachen wieder angefangen wurden zu arbeiten, sozusagen, weil die im Hintergrund zwar erstmal gelaufen sind, weil es dann hieß, oder der Gedanke wirklich dahinter war von allen Seiten, und das meine ich jetzt dann auch so, dass eben auch von jetzt irgendwie Seite der Geschäftsführung, also Björn Hosea und so weiter, die auch nicht daran gedacht haben, dass es nicht stattfinden kann,
ja.
Dass da von allen Seiten ausgeht, okay, jetzt geht es demnächst weiter, und dann halt schon Sachen vorbereitet wurden, und dann eben das, wie aus dem Nichts kam, dass eben jetzt das doch nicht weitergeht, dass es an jemand anders verkauft ist, das Teil.
Also Philipp hat am Tag vorher noch Fitting-Vorlagen ins Englische übersetzt
und so. Und dann war es einfach, das wie so ein, also einfach ein Schlag, so, den man bekommen hat. Das war auch nochmal eine super schwere Situation, weil halt eben jetzt man klar Gewissheit hat, das ist auf der einen Seite schön, dass man keine Ungewissheit mehr hat, aber jetzt kommen halt eben da verschiedene, ja, Ängste dazu, Existenzangst und so weiter und Ungewissheit, wie geht's weiter? Und damit auch wieder eine Ungewissheit. Und das ist halt einfach, ja. Die dann noch gemischt mit eben so Existenzängsten und so weiter dahinter steht, das ist halt einfach auch eine Situation, die nochmal viel krasser ist. Und das gepaart mit so einer, ja, mit so einer Hetze, die da irgendwie herrscht, weil man weiß so, okay, man hat nur eine gewisse Zeit,
ja.
Weil man muss sich jetzt melden, so, das läuft jetzt aus. Und danach ist man aber auch erstmal weg. Und deswegen muss man es vorher gemacht haben, zu wissen, okay, ich muss jetzt dahin rennen, das regeln, das regeln, das regeln. Was übrigens immer noch nicht geregelt ist, was auch irgendwie schade ist, dass man da auch so viel selber dahinter sein muss dann. Ja, einfach ein sehr, sehr hartes Gemisch ist für die Psyche und für das Wohlergehen.
Es gibt einfach bestimmte Situationen, die einfach jetzt gerade, also das eine ist das, was ich vorhin schon habe anklingen lassen, so die Wohnsituation, dass man ja an einen Ort gezogen ist für ein Projekt. Wir wollten natürlich auch, wie du gesagt hast, in diese Richtung ziehen, aber sind ja an diesen Ort gezogen aus Gründen. Und irgendwie dieser Grund ist jetzt auf einmal weg und es für mich schon dazu führt, dass ich irgendwie gerade mich da die letzten Wochen, als das eben, also wir waren ja faktisch nur 2 Wochen zu Hause, sich die für mich schon irgendwie scheiße angefühlt haben, einfach weil du das Gefühl hast, du sitzt da jetzt irgendwie ein bisschen auf verlorenem Posten im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich ist es einfach dort ein bisschen schwieriger, eine Arbeitsstelle zu finden als in einer großen Stadt. Du bist da einfach auf dem Land. Da bist du als Sportwissenschaftler nicht jetzt die Person, wo jeder sagt, hey, wir haben auf dich gewartet. So. Und auf der anderen Seite eben jetzt auch dieser Trip hier, diese Reise, die eigentlich halt irgendwie so schön ist und uns beiden auch, glaube ich, sehr viel Spaß gerade macht, eine gewisse Belastung gerade mit sich zieht, weil irgendwie du ja auch gerade mit so einer Zeitverschiebung und sowas dich nicht auf Jobsuche, du kannst jetzt gerade zu keinem Bewerbungsgespräch gehen. Und es war halt einfach alles schon ewig lang geplant. So.
Genau, liegt so ein bisschen so eine Schwere dann auch drauf. Und das ist halt auch das, was dann ja im Nachhinein einfach auch ein bisschen nervig ist, dass das nie der Fall war, dass das irgendwie, also das auch nochmal, es gibt keinen, wie nennt man das, keinen
Groll,
kein Groll, kein Hass gegen irgendwelche Leute da oder so. Aber weil das ja für alle irgendwie einen Verlust bedeutet in einer gewissen Art und Weise. Für die einen mehr als für die anderen, das ist auch ganz klar. Weil so klar, für die Geschäftsführer geht es natürlich weiter mit ihrer eigentlichen Firma so, aber das Projekt, an was geglaubt wurde, was
verfolgt werden soll, ist auch verloren. Zeit investiert und viel.
So, genau, und so, wir sind halt jetzt da ohne Anstellung, ohne Geld erstmal sozusagen auch.
In einem Jahr, wo wir geheiratet haben, was ultra viel, also wo man einfach viele Ersparnisse irgendwie reingesteckt hat, in einem Jahr, wo man eben sagt, okay, man macht am Ende vom Jahr diese Reise, die halt auch wahnsinnig viel Geld verschlungen hat, wo man sagt, man wäre schon darauf angewiesen, jetzt irgendwie die nächsten Monate arbeiten zu können. So.
Ja, man steht jetzt dann eben mehr oder weniger da und weiß gar nicht, wie kann es weitergehen und wie soll es weitergehen und wie wird es weitergehen. So, man muss halt quasi jetzt einfach neu finden, weil ja in dem ganzen Optimismus und in dem ganzen Wohlwollen sozusagen, dass es weitergeht und dem Gedanken daran, schon auch mit Einzelschicksalen ein bisschen leichtfertig umgegangen wurde, wird so vielleicht, dass man das so beschreiben kann, nicht gewollt, aber am Ende ist es ja so. Also,
ich glaube, das ist immer so. Also, ich
das glaub, ist so ein bisschen das
unsere Arbeitswelt.
Problem, dass man jetzt halt da so ein bisschen in der Luft hängt, weil gerade vor dem Hintergrund, dass wir damals dann da hingegangen sind, dass auch eine Dringlichkeit dargestellt oder suggeriert wurde, die eigentlich gar nicht so da war, weil dann es doch erst später losging, mit der Dringlichkeit auch einen Ort gesucht haben und auch dem der Lokation eben von dem Windkanal, der da ist, dass es eben auch nicht zu weit ist, immer da täglich oder fast täglich hinzufahren. Das ist die eine Sache, dass man da jetzt natürlich sagt, okay, ihr seid ja dahin, wo ihr wollt, aber nicht ganz so. Und die andere Sache ist, dass da unten ja in der Branche schwer ist. Es ist in Städten anders. So in München sieht es ja schon ganz anders aus. Da wäre es jetzt auch kein Riesenproblem wahrscheinlich so.
Ja, ich habe mich gerade mit der Dani unterhalten. Also und da werden Sportlehrer gesucht.
So eben. Und da vor Ort ist es ein bisschen was anderes. Ja, einfach das verbunden mit dem, dass man jetzt hier ist und dann zurückkommt und dann gar nicht genau weiß, so wo steht man. Für uns jetzt auch alles ein bisschen ungewiss ist. So bleiben wir da, gehen wir vielleicht wieder irgendwo zurück. Da, wo ich her bin, da, wo du her bist. Keine Ahnung, wie auch immer.
Und das halt noch mit einer Saison, die jetzt vor der Tür steht.
So,
das ist da auch einiges vorgenommen.
Alles irgendwie super unglücklich ist. Aber ja, wie gesagt, so ist da jetzt keine irgendwie riesen Vorwürfe einzelnen Personen gegenüber geben kann, weil am Ende das alles eine Aneinanderkettung von verschiedenen Dramen war sozusagen oder halt von verschiedenen Sachen, die passiert sind, die sehr unglücklich gelaufen sind. Ja, aber was jetzt am Ende, glaube ich, einfach nochmal gesagt werden kann, ist so, davon werden wir uns nicht unterkriegen lassen. So, wir sind da durchgekommen. Das war schon mal wieder, ja, wie man es immer so, ich meine, es gibt immer diese, weiß nicht, wie man es nennt, aber so, weißt du, daran sind wir gewachsen. So, ja, ist auch so. Trotzdem müssen wir jetzt finden, wie es weitergeht sozusagen. Und das ist halt gerade ungewiss, aber weder wir, also du noch ich, sind so die Menschen, die sich davon auch wirklich unterkriegen lassen. So, es wird weitergehen. So, es geht immer, meistens irgendwie weiter so und das wird es auch. Es ist halt nur gerade nicht sicher wie und das ist auf jeden Fall eine belastende Situation. Ja, aber wir, wie nennt man das? Wir werden immer noch da sein.
Ja, es ist halt irgendwie schon auch in gewisser Weise, also unser Konstrukt war ja irgendwie trotzdem, dass du der bist mit dem geregelten festen Job und ich halt die bin, die freiberuflich halt zum einen sich jetzt auf den Sport konzentriert. Ich meine, man kann es halt nicht machen, wenn man 60 ist, so Profisport. Das ist halt dann irgendwie auch, also halt nur für eine begrenzte Zeit irgendwie möglich. Und ich jetzt schon irgendwie auch in dem Punkt bin, wo ich das in Frage stelle und mich frage, okay, wie viel stecke ich denn rein und verbaue ich uns damit irgendwas oder sollte ich vielleicht das einfach lassen, so, weißt du? Einfach nur, weil ich habe auch was studiert, ich habe auch was gelernt. Also das, was du gerade gesagt hast, so nach dem Motto, ihr habt da jetzt, was ihr wollt, ihr seid jetzt zumindest an dem Ort, wo ihr hin wolltet. Ja, klar, natürlich, aber auch das muss man sich ja leisten können. Und wenn man mich jetzt fragen würde, bin ich lieber an einem Ort, den ich nicht ganz so doll finde, aber mit einem festen Job oder an einem schönen Ort, aber habe dafür keine Arbeit, dann glaube ich, wüssten die meisten Leute, die jetzt nicht irgendwie extreme Rücklagen haben, was sie wählen würden. Und deswegen ist es schon auch eine Loose-Situation für uns.
Das ist auf jeden Fall das, auch wenn das was ich gesagt habe. Das ist keine leichte Zeit, das ist eine schwere Zeit. Wir müssen so umstrukturieren, weil so wie wir es bis jetzt uns aufgebaut haben, irgendwie in diesem Jahr kann es halt nicht weitergehen, weil das Projekt gibt es nicht mehr so. Gibt es auch nicht woanders. So, von daher irgendwie geht es dann weiter. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann seid ihr mit dabei, wie es dann weitergeht.
Ja. Also vielleicht ist es ja vielleicht auch irgendwie jetzt gerade ein bisschen leichter nachzuvollziehen. Manchmal, also mir wurde gesagt, dass ich manchmal in dem Podcast sehr negativ rüberkomme oder irgendwie sehr, sehr so, ja, düster. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen nachvollziehbar, warum irgendwie meine Einstellung dieses Jahr irgendwie sehr negativ in vielerlei Hinsicht war. Ich meine, ihr wisst, ich war dieses Jahr auch nicht gesund. So, das kam halt irgendwie noch dazu, dass halt noch dazu jetzt irgendwie ich ein sportliches Sahnejahr erwischt habe, wo man sagt, wenigstens kann man sich darüber freuen, sondern es waren echt viele Themen, die einfach so zusammenkamen und man irgendwie gar nicht wusste, wo fängt man eigentlich an, auf sich selber gegenseitig aufzubauen und was zieht einen mehr runter. Und man ehrlicherweise schon sagen muss, dass du jemand bist, der sich wenig beklagt und der wenig irgendwie, sag ich mal, nach außen leidet im Vergleich zu mir.
Ja,
und
das halt, aber es war natürlich trotzdem innerlich so und
ja, das will ich ja gerade damit sagen.
Genau, es war auf jeden Fall für uns beide aufwühlend das ganze Jahr.
Ja.
In verschiedenen Hinsichten, die
mein Konto
mal auch den aufgewühlt. Einen mehr. Meins auch durchaus.
Ja.
Mal den einen mehr, mal den anderen weniger betroffen haben, aber trotzdem halt beide irgendwo mit betroffen und belastet auch haben. Und
ihr könnt übrigens spenden.
Ja. Sollte ich mal vielleicht auch machen.
Gerade sollten wir vielleicht
aber, auch ja, im Endeffekt war es ein sehr hektisches, sehr aufwühlendes Jahr und es ist nicht alles gut gelaufen. Es ist viel nicht gut gelaufen. Ja, und jetzt sind wir hier, können ein bisschen entschleunigen sozusagen, sehen, die Welt ist immer noch schön. Die Welt ist nicht düster, nicht schlecht, sondern die Welt
vielleicht
ist immer noch
bleiben
schön.
Bleiben wir einfach hier.
Und ja, jetzt muss halt auch von hier aus sich Gedanken gemacht werden. Jetzt muss sich irgendwie neu strukturiert werden und dann wird es irgendwie weitergehen. Wie werdet ihr dann hoffentlich erfahren?
Genau. Wir halten uns hier auf jeden Fall auf die
Laufenden. Am Ende muss man natürlich sagen, so, das ist ein Rückschlag, das ist alles irgendwie katastrophal, das nimmt dann erstmal ein bisschen mehr mit, steigt einem erstmal über den Kopf und teilweise weiß man noch gar nicht, ja, wie geht's weiter, wo ist man?
Schwer zu verdauen.
Aber ja, am Ende sind wir.
Gibt's uns ja noch.
Genau. Und so, wir sind auch irgendwo mit einem Leben gesegnet, was ja auch noch gut ist sozusagen und mit Gesundheit zumindest in den meisten Fällen und von daher.
Oder wieder. Oder
genau, geht es uns ja da schon gut und das wissen wir auch.
Ja, also das soll jetzt auch gar nicht.
Aber es sind eben Zeiten, in denen man nicht unbedingt weiter weiß, so ab und zu mal.
Ja, und aber einfach nur für alle, die vielleicht gerade auch so was Ähnliches erleben oder die irgendwie auch gerade so das Gefühl haben, es wächst einem irgendwie alles über den Kopf. Uns geht es genauso und wir kommen da alle wieder raus. Es ist manchmal alles nicht so einfach und manchmal hat man auch irgendwie nicht so wirklich die Lösung dafür parat, weil auch selbst wenn man mit Plan A, B, C arbeitet, manchmal ist Plan B auch nicht mehr umsetzbar, wenn man für Plan A woanders hingezogen ist, so irgendwie. Also ich glaube, am Ende des Tages fährt man schon gut damit, wie du dich auch verhalten hast, nämlich loyal zu sein und nicht abzuhauen, wenn es ein bisschen brenzlig wird, sondern auch die Stellung zu halten. Und ich glaube, dass, auch wenn das vielleicht irgendwie jetzt dir gerade nicht so vorkommt, dass irgendwann wertgeschätzt werden wird. Und ich glaube, das einfach eine sehr, sehr gute Eigenschaft ist von uns beiden und dass man sich auch beibehalten lässt. Und also wir haben uns nichts vorzuwerfen.
Nein,
keiner von uns bereut irgendwas und
das
ist
sind wir da
echt schön.
Am Ende sind wir da jetzt durch, haben sozusagen auch irgendwie was dazugelernt, haben uns weiterentwickelt, wie auch immer. Also in jedem irgendwie schlecht, nicht in jedem, das stimmt nicht, aber in vielen schlechten Sachen gibt es dann doch auch irgendwie was Gutes, was man vielleicht noch rausziehen kann oder so.
Ich würde es wieder so machen.
Und das Ding ist, man hat ja auch dran geglaubt, das war auch schön, es hat Spaß gemacht, so, es ist eine Erfahrung, die man gemacht hat und klar hat man sich dann vielleicht so irgendwo verspekuliert, verschätzt, wie auch immer. So,
naja, wir haben nicht spekuliert.
Nein, aber so, dass man einfach daran weiterklappt hat, okay, es wird weitergehen. So.
Ja,
ich hätte natürlich auch sagen können, so, pass auf, ist mir alles zu unsicher. So,
nein,
so von
aber
daher,
es ist
aber,
ja eine Form der Loyalität, die du einfach
genau,
an den Tag gelegt hast, die
ja,
okay
und
ist.
Man hat aber auch selber dran geglaubt und dass es weitergeht, so war es ja auch nicht. Und ja, von daher, ich denke auch, es hat wehgetan, es tut auch immer noch weh, aber irgendwann wird es nicht mehr wehtun. So. Und hoffe ich zumindest. Und von daher, da gehen wir jetzt voran. Und ich habe auch heute zum Abschluss keinen schlauen Kalenderspruch oder so für euch parat. Ich will vielleicht noch eine Sache kurz sagen, weil das mir jetzt so in den letzten, wirklich jetzt erst ein, zwei Tagen dann auch nochmal bewusst geworden ist, so geht los, lasst euch abchecken, lasst alles durchchecken. So, ich werde jetzt auch machen, wenn wir zurück sind, macht es auch viel zu selten. Ja, weil wir dann schon auch eine ja, sehr, sehr traurige Nachricht bekommen haben, von Nils Dienknecht, der leider verstorben ist, was wohl so, also ich bin jetzt auch mit niemandem, ich ist kein sehr enger Freund, ich kannte ihn und fand ihn einen, wie, glaube ich, von allen bestätigt, wirklich sehr, sehr guten Menschen so,
ja,
ist mir nie anders begegnet.
Am Tag vorher noch zur Hochzeit gratuliert.
Genau, so. Und der leider dann verstorben ist, wohl auch irgendwas mit dem Herzen, soweit ich es jetzt zumindest mitbekomme, hier ist es natürlich auch immer schwer, das Ganze mitzubekommen, nachzuvollziehen. Ja, einfach eine sehr, 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 sehr traurige Geschichte, auch da an der Stelle viel Kraft und nur das Beste für die Familie und so weiter. Ja, einfach tragisches Ereignis und deswegen, solange ihr könnt, lasst euch durchchecken, weil...
Genießt einfach dieses geile Leben, so blöd es jetzt klingt, so, und so traurig es manchmal irgendwie läuft.
Ja.
Was wir jetzt auch gerade gesagt haben, das Wichtigste ist wirklich, dass man gesund ist und dass man rausgehen kann, an die Luft, sich bewegen, seinen Körper spüren, tief durchatmen, so, der Rest geht schon irgendwie weiter und
genau, ja, man ist da, ein bisschen man erlebt es auf. Und genau, seid da füreinander, guckt ein bisschen aufeinander und vor allem genießt es. Genießt, dass ihr da seid, genießt die Umwelt und so weiter, wie man es schreiben soll, weil auch das mir nochmal wichtig ist, gerade wenn es jetzt auch irgendwie ums Herz geht und so, dass im Sportzusammenhang, im Triathlon schon öfter der Fall war, dass da junge Menschen, junge, fitte Menschen von jetzt aus gleich aus dem Leben gerissen wurden irgendwie, von daher. Geht euch bitte abchecken.
Puh, jetzt
und wir hören uns dann aus
Tränen in den Augen. Oh.
Wir hören uns aus Neuseeland, da wieder ein bisschen mit fröhlicheren Inhalten, hoffentlich, und ach, da erfahrt ihr dann auch von unserem Rennen, wie es war und wie es dann in Neuseeland ist. Also, geht raus und genießt das Leben. Bis dann.